Herzlich willkommen zur 775. Ausgabe des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film You People. Und natürlich haben wir uns in einem Podcast-Studio eingeschlossen. Mit mir hier unser Host, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und wir sind nur zu zweit, denn das ist ein Zweier-Podcast hier. Und deswegen begrüße ich noch Robert Trüger.
Ja, man würde mich sowieso nicht hören, weil ich viel zu weit vom Mikro weg sitze.
Oh ja, ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, stimmt. Und Stefan Giesbert spielt, wen eigentlich? Vielleicht den Popschutz, der viel zu tief hängt.
Hallo.
Wir sind im Film hauptsächlich im Podcast gegangen, aber das war ja
ist ja gar nicht. Fing ja so an, das war ganz schön. Mhm.
Wer hat den Film eigentlich vorgeschlagen?
Der Bob. Nicht.
Das war ich.
Der Bob.
Der Bob.
You People, ja. Bob. Erzähl uns doch mal, um was es ging.
Ich versuch's mal. Also, You People ist eine Komödie mit dem Thema Rassismus. Und ja, eine Liebesgeschichte darunter. Wir haben Jonah Hill und Laura London, die spielen ein etwas zunächst ungleiches Paar. Also sie lernen sich kennen und kommen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Er ist so weiß, wie es nur geht, und sie ist schwarz, und offensichtlich kommen sie aus zwei Lebensrealitäten, obwohl sie beide irgendwie, das habe ich nicht so ganz verstanden, so, es wird so dargestellt, dass die komplett überhaupt keine Übereinstimmungsschneidungspunkte haben, aber sie kommen beide eigentlich aus wohlsituiertem Haus, also aus besserem Hause sozusagen. Geld scheint da kein Problem zu sein, auf beiden Seiten. Insofern so ein paar Gemeinsamkeiten haben sie wohl schon irgendwie, aber jedenfalls die stoßen durch Zufall mehr oder weniger auf der Straße aneinander und lernen sich kennen, lernen sich lieben, und irgendwann steht der entscheidende Test dieser Beziehung bevor. Sie müssen gegenseitig ihre Eltern kennenlernen, und die Jonah Hill-Figur, die Eltern werden gespielt von Julia Louis-Dreyfus und David Duchovny, ein jüdisches Elternhaus, und in deren ganzen Universum ist wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren keine schwarze Person aufgetaucht. Und auf der anderen Seite.
Außer vielleicht die zum Rasenmähen.
Vielleicht so, genau. Und genau, irgendeine Haushälterin aus was, Guatemala oder so, wird dann thematisiert. Und gleich, es wird alles sehr awkward an ganz vielen Stellen und ganz cringe, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Mhm. Eddie Murphy und die Schauspielerin, die seine Frau spielt, habe ich gerade leider den Tab nicht offen, weiß ich gar nicht. Peinlich. Die spielen beide das andere Elternpaar, und
Nia Long.
Die sind, dankeschön, die sind Muslim und haben natürlich nicht auf dem Zettel gehabt, dass ihre Tochter mal einen Weißen anschleppen würde. Das kommt für Eddie Murphy überhaupt nicht in die Tüte. Und das heißt, dieses gegenseitige Eltern kennenlernen wird der große Knackpunkt werden, und geht dann auch genauso schleppend und fürchterlich und awkward, cringe, whatever you name it, über die Bühne, wie man sich das so ungefähr ausmalen kann, eigentlich noch viel schlimmer, als man sich das ausmalen würde, und stellt die Beziehung auf eine Probe. Ich glaube, so können wir es mal als Zusammenfassung belassen.
Ja, ich muss jetzt mal ein Geständnis machen. Ich habe bei dem gemeinsamen Essen mit den Eltern habe ich abgebrochen. Ich habe es so gehasst. Ich konnte nicht weiter gucken. Ich fand's ganz schlimm.
Was fandst du so schlimm?
Welches Essen? Mit welchen Eltern?
Beide Eltern gemeinsam.
Warte mal, wo
da,
war das?
Okay, da bist du ja relativ weit gekommen noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass du schon beim ersten dann aufgibst.
Ja, also mir waren die ersten beiden auch schon zu viel. Da habe ich dann irgendwie mal einen Tag Pause gemacht. Dann habe ich weitergeguckt und habe ich gedacht, boah, nee, ich gehe lieber in die Werkstatt und baue irgendwas. Jetzt habe ich eben noch mal versucht, ein bisschen was zu gucken. Ich habe es nicht ausgehalten. Also das ist...
Dann muss ich ihn lieben.
Du wirst ihn lieben müssen, aber
ich werde ihn lieben müssen.
Unterirdisch, ganz schlimm.
Gespannt, wie du das machst. Also Stefan, ich bin da ein Stück weit bei dir. Ich habe auch...
Dann muss ich ihn sowas von lieben.
Ja, dann. Nur, gut, dass du das vorher ansagst, dann wissen die Hörer und Hörerinnen, wie sie das einordnen müssen. Deine Liebe. Also ich war ähnlich
Ich muss noch mal ganz kurz, falls ihr den Eindruck habt, hier redet noch irgendjemand auf der Spur oder ein anderer Podcast quasi rein. Meine Tochter kann im Moment nicht schlafen und sitzt hier und malt und erklärt mir gerade ein paar Sachen.
Wie fand sie den Film? Sasa, siehst du? Sehe ich nämlich auch so.
Papa, wer das macht?
Wer das macht?
Papa, wer das macht?
Wer das malt, genau.
Ja, du so. So. Gut. Wir machen mal weiter.
Wir machen mal weiter. Genau.
Jetzt aber, Stefan, sag doch mal, was fandst du so schlimm an dem Film? Weil ich muss gestehen, also abseits alles blöden Getues, ich fand den Film gut. Ich mochte ihn sehr. Und ich bin ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Was war so schlimm an diesem Film?
Ja, dieses komplette, ja auch übertriebene Unverständnis für die Situation der anderen und komplette vermeintliche Unkenntnis. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand auf dem Bildungsniveau so dumm in der Situation ist mit dem jeweils anderen Elternpaar und so unempathisch und so egal und so es einfach nicht verstanden hat.
Also meinst du die Julia Dreyfus Figur oder?
Genau, beide Weißen gegenüber den Schwarzen.
Mhm.
Aber auch andersrum dann gegenüber dem Jüdischen.
Okay, krass. Ja,
und das sitzen da halt ich finde, es passt halt auch nicht in die Rolle. Also weißt du, wenn das irgendein ein dahergelaufener Alki von der Straße oder sonst irgendjemand, so eine ungebildete Person, die es nicht verstehen kann, die noch nie einen Menschen gesehen hat oder erlebt hat, der in einer anderen Situation ist als man selber. Aber das sind halt alles gebildet. Oh ja, du hast einen Tisch angemalt, ja. Die nicht in der Lage sind, in so eine Situation genau abzuschätzen und ihr Verhalten darauf anzupassen. Also
ich fand, dass gerade der Julia Louis-Dreyfus-Figur zum Teil auch Unrecht getan wurde, weil also ich habe sie so empfunden, dass sie eben sehr bemüht versucht, eben genau das zu tun, empathisch zu sein, sich da einzufügen, möglichst nicht rassistisch zu sein und damit natürlich ganz oft scheitert oder in der Regel scheitert.
Total.
Ja, nee, aber nicht so total, finde ich, weil man eigentlich immer bei ihr gespürt hat und nicht nur der Zuschauer, sondern eigentlich auch die Figuren es hätten spüren müssen, dass sie eben es versucht, also dass sie eben versucht, richtig zu handeln und gut zu sein, ganz im Gegensatz zu der Eddie Murphy Figur, die einfach ein Arschloch ist. Also ich meine, das erkennt er ja am Ende selbst und handelt danach, ja, aber die 90% des Films verhält er sich wie ein absolutes Arschloch. Und zwar allen gegenüber, allen Weißen gegenüber und seinem zukünftigen Schwiegersohn gegenüber. Wo ich auch, und was ich dann auch ein bisschen lustig oder grotesk fand, wo dann das Thema Angry Black Man thematisiert wurde, wo ich mir dachte, ja, ihr stellt da einen dar. Ja, das, dann stellt doch wenigstens kein Angry Black Man Klischee dar. Macht ihr aber. Also das, deswegen fand es ein bisschen ungerecht, dass die so als Pole gegeneinander gehalten wurden, weil ich finde, die waren halt sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich war sie cringe, aber eigentlich hat sie es gut gemeint. Also
ich verstehe, was du meinst und ich glaube, dass der Film im Grunde die richtigen Intentionen hatte. Denn alle Sachen, die hier drin passieren, sind ja wir kennen diese Rassismus-Situation mit Schwarz und Weiß aus unserem Lebensrealität hier in Deutschland. Zumindest, ich glaube, dass ich für uns drei sprechen kann, so massiv nicht, weil wir das einfach so nicht haben. Natürlich gibt es andere Leute hier im Land, die erleben das so und andere Ausländer hier werden Ähnliches erlebt haben, aber dieser massive Clash zwischen Schwarz und Weiß, der ist ja bei uns nicht so präsent, wie er in den USA ist. Und ich glaube, dass diese, was der Film sich wahrscheinlich vorgenommen hat, so dieses Clashen aufeinander und dann eben dieses Cringe, dieser Cringe-Effekt, wenn Leute sich bemühen, entweder, sie versuchen ja auch manchmal so cool zu sein oder Jugendsprache oder irgendwie die Kultur des anderen so auch mitzugehen irgendwie. Und das wird ja auch ganz, ganz furchtbar. Ja. Und dann eben zu sagen, okay, wir machen die Eltern, die irgendwie eine andere Generation sind, die da totale Berührungsängste haben, die dann aber versuchen, irgendwie das hinzukriegen, das wird cringe werden und das übertreiben wir, satirisch überhöhen wir dann nochmal massiv und dann wird das schon lustig werden. Aber irgendwie hat das Drehbuch das nicht hingekriegt, sondern es hat es einfach nur, also ich glaube, das zu verstehen, was Stefan meint, weil mir ging das auch so in diesen Szenen, ich konnte da nicht hingucken und ich fand es einfach nur mies geschrieben, teilweise auch mies gespielt, mies geskriptet an einer Stelle zum Beispiel diese Jonah Hill-Figur. Ich hatte den Eindruck, dass der Film an sich mal was Schönes macht. Das habe ich ihm auch hoch angerechnet, ganz am Anfang. Wir sehen nämlich mal nicht eine Liebesgeschichte von viel zu gut aussehenden Mitzwanzigern, die irgendwie viel zu schön sind und dann noch wahnsinnig aufregenden Sex haben und so weiter, sondern wir sehen eine Liebesgeschichte von fast 40-Jährigen, die werden uns als 35 verkauft, aber die sind beide knapp 40 und die sind im Leben schon durch mehrere Beziehungen gegangen und sind beide nicht, also natürlich ist sie eine schöne Frau, aber Jonah Hill war ja mal so richtig schlank, jetzt hat er wieder ein paar Kilo mehr, glaube ich. Also es ist so normale Leute, gell? Keine Supermodels und auch nicht immer nur dieser Jugendwahn, sondern eine erwachsene Liebesgeschichte. Und die beiden hatten auch eine wunderschöne Art, miteinander umzugehen, wenn sie sich gestritten haben, irgendwie, wie sie sich wieder runterkochen konnten und zu gucken, wo sind unsere, also wie streitet man miteinander als ein erwachsenes Paar? Das fand ich alles schön. Und dann fängt die Figur aber trotzdem plötzlich an, in diesen Situationen, wo er mit den Eltern da sitzt, dann immer irgendwelche Lügen zu erfinden und irgendwelchen Quatsch zu reden, so wie die Jonah Hill-Figuren aus den Kifferfilmen, die er früher gedreht hat. Und er hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und da hat er dauernd den Ton verfehlt, der Film. Da hat er dauernd irgendwie seine eigenen Figuren nicht konsequent weitergezeichnet. Und geopfert für so Cringe-Situationen, die wehtun sollten und die mir viel mehr wehgetan haben, als ich glaube, dass es sollte.
Also für mich waren die oft glaubhaft, weil das eben so ein Ausdruck von seiner Unsicherheit ist oder auch bei seiner Mutter. Die sind halt, wenn sie unsicher waren, sind die halt cringe geworden. Und ich fand es gerade schön, wie das zum Teil wieder eingefangen wird. Also als er eben da unterwegs ist mit seinem Schwiegervater in Spee und da dieses furchtbar dumme Zeug im Auto redet über Musik, ist ja schwer zu ertragen. Und trotzdem wird diese Szene aufgelöst auf diesem Basketballplatz dann, gell? Wo man denkt so, okay, Gott, jetzt wird's richtig schlimm und dann wird's gar nicht schlimm, dann wird's irgendwie berührend und also ja, Thema berührend ist für mich tatsächlich ein großes Thema, weil mich hat der Film ganz an vielen Stellen echt richtig gekriegt. Ich habe auch viel geweint in dem Film. Also und zwar schon ziemlich früh, als die Beziehung sich anbahnt und auch später noch. Also ich war wirklich, mich hat der Film echt gut angegangen. Und ja, sicher sind da Cringe-Szenen drin, aber also wie gesagt, das einzige Problematische fand ich diese überzeichnete Vaterfigur und ich muss auch sagen, dieser religiöse Konflikt, dass der so überbewertet wurde, also dass die da im Endeffekt die Familien sich ja komplett entzweien darüber, dass die einen Juden und die anderen Muslimen sind, das fand ich auch übertrieben, also
ja gut, das Essen, bei dem Stefan ausgeschaltet hat, da eskaliert es ja im Grunde daran, dass die versuchen, den Holocaust gegen die Sklaverei aufzuwiegen.
Nee, hat sie ja nicht versucht. Sie hat einfach einen schlechten Scherz gemacht, okay.
Ja.
Über den beide Seiten wahrscheinlich gelacht hätten in einem normalen Nicht-Film-Kontext. Also im normalen Leben hätten da beide drüber gelacht, garantiert. Oder halt einfach es weggecringed. Aber dass das so eskaliert, die waren halt alle auch sehr dünnhäutig. Ja, und
dass es dann mit so einer Slapstick-Nummer aufgelöst werden muss, wo dann der Hut da angezündet wird.
Ja,
das
stimmt.
Also ich fand das Lazy Writing an der Stelle.
Das stimmt,
die Eskalation ist einfach daher konstruiert, okay. Und die Idee, das so zu machen, zu sagen, ja, welches Übel haben diese jeweiligen Gruppen erlebt und was kann man da irgendwie an cringigen, fiesen Situationen für so ein Dinner-Table draus machen. Okay, aber dann halt keine Auflösung gefunden, außer wir zünden irgendwas an und alle schreien durcheinander.
Ja, das stimmt. Ja,
so, die andere Situation auf der anderen Seite, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du wenn du weißt, oh mein Gott, ich komme aus einem ultraweißen jüdischen Elternhaus, meine Freunde sind irgendwie teilweise bei der Erstürmung des Kapitols dabei gewesen und jetzt bringe ich eine schwarze Freundin nach Hause, die ich heiraten will, dass du da nicht mal vorher vielleicht kurz mal mit deiner Mutter noch mal so ein bisschen dich mal einzeln triffst und sagst, pass mal auf, Mama, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie awkward und ich würde gerne, dass das und das bitte unterlassen wird. Nein, naja, geht da einfach hin.
Was Eltern dann sagen, das ist halt auch schwierig immer, gell?
Ja, aber dann finden diese Gespräche in dem Setting dann statt und dann kommst du zurück und David Duchovny singt so schlecht, wie man nur jemals
hat. Das war fantastisch.
Das war schlimm.
Singe.
Gott. Oh, fantastisch war das.
Ja, aber
das hat mich sehr gefreut.
Die sind ja noch nicht mal eine Minute drin, da erzählt sie das von dieser guatemalischen Haushälterin und springt in das erste Fettnäpfchen mit beiden Beinen mit Anlauf rein.
Und ja, so, sie ist halt unsicher. Gott. Sie ist unsicher und redet Quatsch, aber.
Hallo.
Ja. Hallo.
Nicht müde.
Also, ich weiß nicht, ich fand den vom Tonfall her so all over the place. Mal wollte er so ein Jonah Hill Witzfigurenfilm sein, wo er irgendwie Lügengeschichten erzählt, die er nicht mehr eingefangen kriegt. Und mal wollte er eine ernste Liebesgeschichte zwischen einem erwachsenen Liebespaar sein, was ich total schön fand, die Teile. Mal wollte er dieses Race-Problem in den Mittelgrund stellen, dann wieder das Religionsproblem. Wusste nicht so richtig, wo er hin wollte. Hat alles in einen Topf gerührt und ja, die Gefühle, die man da gegenüber haben sollte, war mir nicht so richtig klar, weil ich dauernd wieder auf dem anderen Fuß stehen sollte.
Ja, die Auflösung war ein bisschen schnell auch.
Oh Gott, ja.
Am Ende
von der
einfach
Straße weg.
Die Enden zusammengeknotet, gut ist. Also, ja.
Von der Straße weg geheiratet, ja. Wobei, was ich gut fand, war diese Szene, wo Jonah Hill Eddie Murphy dann zur Rede stellt auf diesem, was ist so, Polterabend oder so, keine Ahnung, so ein Vorfeier da. Da war der Film, diese Begegnung, wobei auf der Frauenseite gab es ja dieselbe Begegnung, wo sie dann da mit der Mutter redet und die war im Vergleich dazu enorm schwach zu dem, was Jonah Hill sich da ins Text geschrieben
hat. Ja, weil man der halt nicht vorwerfen kann, dass sie ein Arschloch ist. Das ist halt das Problem. Der kann mir nur sagen so, du trittst dauernd in Fettnäpfchen, lass das. Ja, was soll man hier sagen?
Ja, aber, ja, stimmt schon. Aber dann hätte man die Figur vielleicht von Anfang an anders anlegen müssen, keine Ahnung.
Ja, vielleicht. Nicht so nett. Die war ja eigentlich total nett. Also, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja. David Duchovny mit seiner Exhibit-Besessenheit, möchte ich sagen. So, manche Sachen waren schon lustig, das kann man nicht anders sagen. Auch diese Vegas-Szene, die war wirklich fantastisch, wo Eddie Murphy-Figur mit auf den Junggesellenabschied nach Vegas fährt, um ihm den zu versauen. Und diese Szene mit dem Drogendealer, die war wirklich lustig. Das muss man
sagen.
Ja, aber
das war schon Jonah Hill-Humor, gell?
Also. Ja, aber da war es nicht nur für so zwei Sätze und dann kippt das Thema wieder weg, sondern da war die ganze komplette Szene so. Und das konnte ich.
Ich sehe schon, ich hätte den Ausschnitten weitergucken sollen.
Nee.
Hast du das mit dem roten Hoodie sofort verstanden? Ich musste das erstmal nachgucken.
Ich habe das nicht verstanden. Irgend so eine Gang-Sache wahrscheinlich, oder?
Ja, gute Assoziation. Die hatte ich nämlich nicht. Ich habe es nicht verstanden. So gibt eine Szene, da schleppt die Eddie Murphy-Figur Jonah Hill in so einen Barbershop rein, der halt in irgendeinem schwarzen Viertel ist. Und natürlich ist er da wahrscheinlich der erste Weiße, der da seit 25 Jahren reinkommt. Und er hat einen roten Hoodie an. Und alle anderen, die da sitzen, tragen entweder irgendwie schwarz oder sowas oder haben halt blaue Hoodies an. Und irgendwie fällt er da sofort negativ auf und muss den dann oder soll den dann ausziehen. Und das wird aber nicht weiter erklärt und wird dann nur dazu benutzt, um so eine Konfrontation herzustellen. Und da habe ich hinterher gedacht, so, habe ich jetzt wieder irgendwas nicht mitgekriegt? Was war mit einem roten Hoodie? Und ja, muss man halt verstehen, ist L.A. Crips versus Bloods und offensichtlich ist das das Territorium der anderen Gang gewesen und da trägt man halt keinen roten Hoodie, weil das der gehört zu dem Bloods und die, das war offensichtlich Crips Territorium.
Aber dafür waren sie halt sehr entspannt, gell? Also
ja, wahrscheinlich, weil sie Akbar
kennt, weil er den
ja mitgebracht hat, ja.
Ja, und weil er ja, weiß war. Und weil dadurch halt das, zeigt, dass er eben einfach ein Depp ist, der keine Ahnung hat.
Ja. Ja, aber das ist genau so ein Arschloch-Move von dieser Eddie Murphy-Figur.
Ja, genau, klar.
Habt ihr auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Wir haben, also ich habe ihn fast ausschließlich auf Englisch geschaut, weil ich habe mal auf Deutsch rübergeschaut, habe gemerkt, so geht gar nicht. Also fand es ganz schrecklich auf Deutsch. Also auch Eddie Murphy auf Deutsch kann ich nicht mehr sehen.
Da war man 13, als man das gucken konnte,
ja,
gell?
Genau,
das ist jetzt ein anderer Synchronsprecher, ist ja nicht mehr der Beverly Hills Cop Typ.
Ja, das wär, der war ja rassistisch im Endeffekt. Also, den würde man als rassistisch empfinden heutzutage. Aber nee, also kann ich nicht mehr schauen. Deswegen, ich hab's auch nicht.
Die erste Szene, in der Eddie Murphy reinkommt, ich habe mir auch auf Englisch geguckt an der Stelle. Und da kommt er rein und in diesem Café, und dann sitzt er da so und diskutiert mit seinen Söhnen, also Sohn und Tochter. Und ist so total ruhig. Und ich habe Eddie Murphy halt immer als so ein Hektiker abgespeichert, wahrscheinlich wegen diesen Beverly Hills Cop Sachen. Und er ist so mega ruhig und spricht mit so einer ganz ruhigen, tiefen Stimme und so. Und da habe ich dann das Interesse bekommen. Ich schalte mal um auf Deutsch. Und dann habe ich diese ganze Szene erst komplett auf Englisch zu sehen. Die geht ja mindestens 2 Minuten, würde ich sagen, oder vielleicht sogar länger. Vielleicht kommt es ja auch nur so vor. Jedenfalls, das ist schon eine längere Unterhaltung. Und dann habe ich es komplett zurückgespult und habe die ganze Unterhaltung nochmal auf Deutsch geguckt. Und er sagt halt in dieser Szene bestimmt 5-mal das N-Wort. Und es ist einfach so in seiner Welt, und das kennt man ja auch aus amerikanischem Fernsehen, dass das Schwarze unter sich, das heißt ja auch in jedem Rap-Song, es wird auch später in Rap-Songs noch thematisiert, das Wort durchaus benutzen, um sich gegenseitig zu adressieren in irgendeiner Konnotation, die ich vielleicht auch nicht 100% verstehe, aber es wird benutzt so. Und die deutsche Tonspur tanzt da drum rum und es klingt enorm angestrengt. Also wenn du den englischen Text vorher gehört hast, dann hast du das Gefühl, oder haben sie wirklich aus dem Fenster lehnen müssen, um es irgendwie passend zu machen, damit sie es nicht sagen müssen.
Sie benutzen da dann nicht das N-Wort.
Nee, das heißt dann irgendwie schwarze Person und irgendwas und der Mann da hinten oder so statt das. Ja, und das wird, also das, er sagt es ja in jedem Halbsatz ist das irgendwo drin. Und insofern, die haben sich da wirklich aus dem Fenster lehnen müssen. Und dadurch klingt es halt, wenn du es vorher auf Englisch gehört hast, schaust es dann nochmal auf Deutsch, denkst du dir so, oh mein Gott, wie gestellst, weil es halt, der Flow ist halt auch weg. Also es war.
Ist das so ein Ding, dass das in der Synchro im Deutschen, also da, wird das Wort im Deutschen, in der deutschen Synchro stärker tabuisiert als im Englischen? Das ist ja ganz lustig, weil im Endeffekt hätte man ja genauso gut dann ihm das in den Mund legen können als
das
Angehöriger
verstehe ich halt
dieser
nicht.
Ethnie.
Genau, das,
also
das, genau, ist das ist die Frage, die ich aufwerfen will, ist das sozusagen, so die Idee ist ja immer, we don't get to use the word, but they aber can.
Wäre,
aber warum geht das im Deutschen dann nicht? Also,
ja, seltsam.
Ist das so ein selbst auferlegtes Ding ist gut, es, weil es diese Ab... Ja. I don't know.
Die Frage ist dann halt auch, ob das deutsche Wort benutzt worden wäre oder das englische Wort. Ich
ja,
hätte
gut,
dann
das
gesagt,
kannst, ja.
hätte ich weiter hätte, das englische Wort benutzt.
Ich auch,
aber,
ja, hätte ich auch.
Also,
genau.
Wo ist das Problem?
Es ist aber im Grunde nicht mehr, wenn du jetzt mal ganz zurücktreten willst, es ist nicht, also da mischt sich die deutsche Synchro in das, das Werk des Künstlers ein. Ne?
Völlig,
also,
völlig, ja. Weil er ist ja nicht so woke, dass er das umgeht. Gerade eben nicht.
Also, ja, genau. Also da werden ja Sachen mit transportiert und die und die sind dann einfach weg. Und er hätte sich ja auch im Englischen anders ausdrücken können, macht er aber nicht. Ja. Und das hast du dann im Deutschen, ist das einfach fort. Und nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig viel Wert drauf lege, dass es jetzt da gesagt wird, ist mir egal, aber ich würde irgendwie den Anspruch haben, dass eine deutsche Synchronisation
nur eine Synchro ist und nicht eine Umbewertung.
Ja,
genau.
Ja. Und ja, das ist natürlich schon immer gemacht worden, gell? Also ich meine, denkst zurück an Beverly Hills Filme, die irgendwie, nicht Beverly Hills, was rede ich? Terence Hill und Bud Spencer Filme, wollte ich sagen, die im Deutschen Komödien waren und im Original irgendwie ein ernster Western. Also ich meine, und da, wenn man länger drüber nachdenkt, fallen dann wahrscheinlich noch 2000 weitere Beispiele ein.
Ja, das stimmt.
Insofern, ja, ist schon immer irgendwie da gewesen. Von daher auch jetzt kein Weltuntergang, aber ist mir aufgefallen, nur in dieser einen kurzen Szene, weil ich eigentlich nur gucken wollte, was ist der deutsche Synchronsprecher von Eddie Murphy und wie wirkt dieser ruhige Eddie Murphy in der deutschen Stimme auf mich, weil ich den so nicht kannte. Aber der hat auch genau den Tonfall, dass der so besonnen und ruhig gesprochen hat, wunderbar transportiert. Das hat 1:1 hingehauen. Aber ich habe es dann trotzdem auch auf Englisch weitergeguckt.
Ja, ja. Ich fand auch, also ich fand, das ging nicht auf Deutsch, aber.
Genau dieselbe Szene, wo das Jonah Hill gefragt wird, in diesem, wo du meintest, in der Autoszene, wo sie über Musik reden. Er redet halt totalen Blödsinn über so einen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jay-Z-Song, der das N-Wort im Titel des Liedes hat. Und Eddie Murphy fragt ihn, wie der Song heißt. Und jetzt sind mir da persönlich die Befindlichkeiten nicht genau geläufig, wie das in Amerika gewertet werden würde. Aber der Song heißt nun mal so. Wie ist denn das, wenn der im Radio angesagt wird?
Ja.
Da fehlen mir keine Ahnung. Bisschen das Fingerspitzengefühl. Aber hätte er jetzt ein riesen Fauxpas begangen, wenn der fragt ihn, wie das Lied heißt, und es ist ganz offensichtlich, dass er die Antwort kennt.
Genau, er will ihn einfach nur reinreiten, ja?
Er will ihn einfach nur reinreiten. Und wenn er jetzt antwortet darauf, wie das Lied heißt, es heißt nun mal so. Also
ja, wahrscheinlich hätte er dann irgendwie so deutliche Airquotes machen müssen oder sowas.
Genau, also das habe ich so nicht, weil dann da reiten sie dann Ewigkeiten drauf rum. Diese Szene geht ja, weiß ich nicht, auch lang irgendwie. Er ist schmerzhaft lange und er muss sich da drumrum winden, nicht zu.
Und windet sich immer tiefer hinein.
Genau. Und ja, also da verstehe ich sozusagen die Fallhöhe nicht. Klar, das Wort benutzt du nicht, aber wenn du. Jay-Z hat das Lied nun mal so genannt, was machst du jetzt damit? Also ich meine, so heißt es halt.
Ja.
Schwierig.
Ja, schwierig. Gut, aber da endet auch unser Wissen, das ist das Problem.
Ja, natürlich, da endet unser Wissen, absolut. Aber das macht es halt auch so schwer, den Film anzuschauen und die Feinheiten, wo ist der Film einfach nicht so wahnsinnig gut und wo verstehe ich was nicht richtig. Irgendwo dazwischen hat er mich halt verloren und den Stefan noch viel früher.
Absolut.
Ja, nee, mich hat er nicht verloren. Mich hat er berührt. Ich fand's schön.
Wo hast du denn am meisten geweint?
Ja, diese Beziehungsgeschichte zwischen denen, wie das sich anmeint, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich habe wirklich viel geweint. Ich habe auch bei dieser Sache auf dem Basketballplatz und dann, ich habe auch am Ende geweint, auch wenn es furchtbar holzhammermäßig zusammengebunden war. Ich fand es trotzdem schön. Ich fand es auch schön, wie dann wie die vier miteinander reden auf der Straße am Ende, die Mutter, Vater und die beiden. Das fand ich alles sehr schön. Also mich hat der Film gekriegt. Also mich aber auch, während ich ihn geschaut habe, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ihr ihn so scheiße findet. Überhaupt nicht.
Ja. Echt?
Ja. Gar nicht.
Interesting.
Also, ja. Ich habe gedacht, oh, der ist aber wholesome, wie man so schön sagt.
Ich hätte nicht gedacht, dass du den aushalten kannst.
Kannst du mal sehen. Ich kann darüber waschen. Nee, ich fand ihn richtig, richtig wholesome. Richtig schön. Schöner Film. Also ich dachte mir so, okay, das wird wahrscheinlich meine Lieblingsromantikkomödie dieses Jahres. Wenn man es Romantikkomödie, ja doch, kann man Romantikkomödie nennen.
Interessant.
Hm.
Ich habe gerade mal geguckt, wer der Synchronsprecher von Eddie Murphy hier in dem Film ist, Dennis Schmidt-Voss. Und dann sagt man ja immer, die deutsche Synchronszene, das ist so ein
Inzuchtverein.
Ja, genau, danke. Du sagst, ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll. Also da kommst du quasi nicht rein, wenn du nicht irgendwie drin bist. Und während ich das so dachte, klicke ich diesen Dennis Schmidt-Voss an und stelle fest, da ist der Schwiegersohn von Manfred Lehmann, der Synchronstimme von Bruce Willis. Alles klar.
Okay, das ist wirklich ein Inzuchtverein, sehr schlimm.
Interesting. Ja, so läuft das offensichtlich.
Mein Problem, was ich habe, ist, dass ich Jonah Hill und Seth Rogen immer verwechsel. Ich kann, also ihr habt jetzt gesagt, dass
Namen
Jonah Hill...
Oder auch optisch.
Ich glaube auch optisch. Ich weiß, also ich, jetzt habe ich gerade den Jonah Hill vor Augen. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie Seth Rogen aussieht. Ich kann das nicht in meinen Kopf aufnehmen. Und wenn man mich heute Morgen gefragt hätte, mit wem dieser Film ist, hätte ich gesagt, Seth Rogen oder der andere, dessen Name ich gerade nicht weiß. Also es ist wirklich, diese beiden, keine Ahnung, woran das liegt. Ich krieg die nicht getrennt voneinander.
Kriegst du nicht auseinander? Okay. Nee. Tja, nun, was soll man da sagen?
Ja. Ich muss jetzt mal Seth Rogen googeln, um zu gucken, wie der aussieht.
Ich glaube, ich könnte ihn unterscheiden.
Sieht er ähnlich aus?
Ich könnte ihn unterscheiden.
Das ist dieser, der noch hässlicher ist. Okay. Noch hässlicher, noch ein bisschen unsympathischer. Ah ja, okay. Nee, aber nächste Woche kann ich die wieder nicht mehr auseinanderhalten. Schwierig.
Tja, also an der Rache kannst du sie auf jeden Fall auseinanderhalten, weil...
Ja, Seth Rogen ist der aus diesem Kim Jong-un-Film, oder? Mit Jack Franco? Glaube, oder?
Die sind ja zusammen dauernd in irgendwelchen...
Aber ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, welcher von den beiden jetzt in diesem Kim Jong-un-Film? Ich glaube Seth Rogen, oder? Oder beide sogar?
Vielleicht. Nee, ich glaube, es ist Seth Rogen. Wie heißt denn der Kim Jong-un-Film?
Ich weiß es nicht.
Gott. Ja, komme ich auch nicht drauf.
Nee. Naja. Es könnte aber sein, dass da beide mich spielen, tatsächlich.
The Interview heißt er.
Ja, richtig.
Und es ist Seth Rogen und James Franco. Und offensichtlich kein Jonah Hill.
Okay.
Aber die haben ja genug Filme zusammen gemacht, also so ist ja nicht.
Schon, gell? Ja, die sind schon so aus der gleichen Bubble, gell?
Ja, deutlich.
Oder dieser Longshot-Film mit hier, mit der Südafrikanerin, der Blonden, ich habe ihren Namen vergessen.
Südafrikaner Charlize Theron?
Genau, mit Charlize Theron, den wir auch mal gesehen haben hier, auch mal hier besprochen haben. Hätte jetzt
Seth Rogen.
Genau, hätte ich jetzt nicht sagen. Ich habe es jetzt eben auch gesehen, dass es Seth Rogen ist. Hätte ich nicht sagen können, ob Seth Rogen oder Jonah Hill ist. Also die beiden, da bin ich wirklich so gesichtsblind wie der Stefan. Ich krieg die nicht auseinander. Keine Ahnung, warum.
Ja, aber manchmal hat man das. Ich habe das mit Jesse Eisenberg und Michael Cera.
Ja, das hat ja jeder.
Ja.
Oder?
Die sagen ja, weiß genau, nicht. Also genau die gleiche Person. Da kann ich das nachvollziehen, dieses Gefühl von, die sind eins.
Nee, der
ja, und ich habe tatsächlich Julia Louis-Dreyfus am Anfang in dem Film hier für Tina Fey gehalten, aber vielleicht ist das auch so.
What? Ja gut, ich bin ja ein alter Seinfeld-Fan, deswegen bin ich bei ihr immer sofort hooked.
Ja. Gut, jetzt müssen wir da irgendwie noch einen Knopf dran machen.
Ja.
Also du gibst 9 Punkte oder so, nehme ich an.
Na gut, ich habe ja ein neues System, deswegen gebe ich natürlich nicht mehr so hohe Punkte. Ich habe ja das... das etwas reduziertere, aber breitere System von Jan übernommen. Aber es fällt mir nicht ganz leicht. Aber fang ihr doch mal an. Ich guck dann, wie ich dann den Durchschnitt nach oben ziehe. Fang doch du mal an.
Ja, okay.
Du hast ihn ja auch vorgeschlagen.
Ich habe ihn vorgeschlagen, ja. Ich, wie gesagt, ich fand da Sachen drin, die ich toll finden konnte. Die Beziehung zwischen den beiden, die Art, wie die miteinander so umgegangen sind am Anfang, wie sie sich verliebt haben, das fand ich alles wirklich sehr, sehr schön und sehr gefühlvoll inszeniert. Ein paar Stellen fand ich lustig, die Vegas-Szene, die Basketball-Szene. Ja, so ein paar Sachen gab's, aber ich habe es ja vorhin lang und breit dargelegt. Es hat mich auch an ganz vielen Stellen fürchterlich geärgert. Und insofern, ich komme nicht über 5,5 oder so raus.
Oh, das ist aber gar nicht schlecht. Ziemlich gut eigentlich. Ich habe mich über diese Überbewertung von Religion und diesem religiösen Konflikt geärgert. Und darüber, dass eben, ja, dass es so unausgeglichen war, dass die Julia Louis-Dreyfus-Figur eigentlich nett sein möchte, es versucht und daran halt scheitert, und dass der Eddie Murphy, die Eddie Murphy-Figur halt nicht nett sein möchte, sondern ein Arschloch ist. Und dass das dann so gleichgesetzt wird. Ja, das fand ich nicht so schön, aber insgesamt fand ich sehr berührend, sehr, sehr herzerwärmend. Ich fand es ein sehr schöner Film. Und ich gebe auch nach 9 Kriterien 6,5 oder 7. Ich gebe 7 Punkte.
Alright.
Das war, ich fand's richtig, richtig schöne.
Das wären früher 9 gewesen, oder?
Ja, hätte schon sein können. Ja. 8,5, 9, sowas.
Ja.
8,5 wahrscheinlich.
Ja, ich gebe für das, was ich gesehen habe, 1 Punkt. Ich habe hin und wieder mal gelacht, aber es geht nicht an mich und ich verstehe den Sinn des Films nicht und was das soll und was die Leute da wollen und warum ich mir das angucken soll, wie sich jemand einfach offensichtlich so daneben benimmt und nichts verstanden hat von der Welt. Nee, find ich auch nicht lustig oder ansprechend oder überlegenswert oder nachdenkenswert. Das halte ich nicht aus. Halte ich nicht aus. Will ich auch nicht gucken.
Wow. Okay, krass. Sollten wir vielleicht noch über die Darstellung von Podcasten reden? Haben wir bisher gar nicht gemacht. Oder fast nicht.
Stimmt, das fängt ja an, dass er mit seinem Freund, Kumpel, ja, Freundin,
sie, glaube ich, eine Frau.
Sie?
Ja, sie hat, I got titties, sagt sie zu
stimmt, wie komme ich jetzt auf den... Komm, siehst du mal, so hat der Film mich schon verloren.
Was lustig ist, dass es eine Szene gibt mit Eddie Murphy im Flugzeug später.
Wo genau das auch
passiert. Wo genau er diese Verwechslung macht, dass er irgendwie, who's your friend there oder so ähnlich, und beugt sich dann vor und sagt, I got titties, man.
Nee, spricht sie mit Brother an, oder?
Also mit Brother, genau. Und dann fragt er seinen Sohn 3 Reihen hinten, wusstest du, dass der Dude da vorne eine Frau ist? Und was sagt der Sohn irgendwie?
Auch das ist auch wieder 2023, ne?
Ja, es soll halt zeigen, dass er so ein bisschen ignorant ist. Das funktioniert schon, der Witz.
Ja, finde ich auch.
Und die geht halt auch humorvoll damit um, gell? Die ist ja locker an der Stelle.
Ja, ja.
Hat diese Verwechslung wohl schon öfter gehört. Aber
diese Podcasterei von denen, du hast vorhin schon genannt, das Mikro ist sehr weit weg.
Bei ihr nicht, bei ihm schon. Er sitzt ja, genau. Total laid back, irgendwie einen halben Meter
so wie ich, Ding weg. So wie ich gerade. Aber gut, ich habe halt auch ein Headset.
Deswegen hast du ein Headset.
Das ist der Grund. Ich lege wirklich sowas von laid back.
Ja, aber genau, sein Mikro würde halt sonst beide einfach die ganze Zeit aufzeichnen.
Ja, klar.
Das ist halt so, wie das eingestellt ist und aufgebaut ist, aber ja, geschenkt. Aber diese Art von Podcast, so reiner Laber-Podcast ohne Themen. Also ich darf nicht zu hart über Laber-Podcasts reden, wir machen ja auch einen. Aber wir haben zumindest hin wieder mal ein Thema.
Aber ich glaube, die hatten schon auch Themen. Also das hat man hat ja keine ganze Sendung gehört, nur so Ausschnitte, aber ich glaube, das er hat ja immer gesagt, es geht um Kultur, um Filme und um Musik und keine Ahnung. Ein paar Mal wurde ja darauf angesprochen.
Ja, aber dass er gesagt, es geht um Kultur, hat er ja auch immer nur in den Szenen gesagt, wo es extrem obercringe gewesen wäre, zu sagen, es geht um Black Culture, worum es ja eigentlich ging, oder? Also so habe ich das verstanden, dass es eigentlich ein weißer Dude ist, der über Black Culture redet.
Ja, mit einer schwarzen Frau darüber diskutiert, was ich dann schon wieder gar nicht mehr so schlimm finde. Also ich meine, das hätte er ja auch erklären können.
Gar nicht. Ja, klar. Ja. Genau, hätte auch erklären können. Ja, ich fand das Konzept eigentlich auch nicht so schlecht, obwohl ich auch nicht der Freund von Laber-Podcasts bin, außer unserem eigenen.
Und allen anderen, wo du eingeladen wirst, gell?
Ich glaube, ich bin.
Also ich muss ja jetzt mal nicht in Laber-Podcast. Ich mache diesen hier gern und ich höre auch gerne Laber-Podcasts, so, damit das auch mal gesagt
ist. Ich finde immer, das ist immer die Frage, was für Laber-Podcast. Es wird ja alles mögliche als Laber-Podcast bezeichnet. Aber also, Stefan, wo waren wir schon mal in einem Laber-Podcast? Ich glaube nicht. Also weil
jedem, in dem ihr zu Gast wart, habt ihr zu einem gemacht.
Das mag sein.
Also das Vorgeplänkel beim Daniel ist schon.
Das ist doch kein. Das ist ein Interview-Podcast. Das ist doch kein Laber-Podcast. Also
wir uns an der Bar einfach zulöten und obwohl das ist auch schon
trotzdem ein Interview-Podcast. Also es werden ganz klare Fragen gestellt, auf die dann geantwortet wird, in einer Form nach ziemlich engen Regeln sogar. Also ich finde, das ist eben, weil Laber-Podcast verstehe ich so von so Leuten, die so sich hinsetzen und erzählen, wie so ihr Wochenende war, was wir nachher auch noch machen werden, um Gottes Willen. Aber weißt du, so
selbst
so völlig, ich gehe jetzt mal hier rein und alles, was ich euch zu erzählen habe, ist, dass keine Ahnung, ich mit meinem Nachbar gestern vorhin geredet habe und dass meine Schwester vorhin da war und mein Hund gekackt hat und keine Ahnung, ja, sowas gibt's, sowas habe ich schon gehört, wo ich mir auch dachte so, wer hört das und warum machen die das? Also,
ja, okay.
Also warum es machen, verstehe ich noch, aber wer hört das? Also, keine Ahnung. Also das ist nicht meins. So ein bisschen Ordnung und Aufhänger und sowas finde ich schon schön. Also auch klar, ja, wie wir ganz richtig sagen, die zweite Hälfte unseres Podcasts ist genau so ein Podcast. Deswegen sollte ich vielleicht ganz ruhig sein.
Ja, zwischen machen und hören ist ja dann noch was anderes.
Ja. Aber auch da, ja, ich verstehe die Leute, die das machen, warum die das machen. Und deswegen verstehe ich das eben auch dann bei uns. Ja, wir erzählen uns da halt auch was uns halt gegenseitig interessiert. Dass das da draußen auch noch jemanden interessieren könnte, finde ich erstaunlich. Tut's offensichtlich. Das ist der Punkt, wo ich dann aussteige, wo ich dann nicht weiß, so, warum eigentlich. Aber gut, ist halt so. Die Anekdoten von Fremden im Internet zuhören. Ja.
Ich mag
Fremden sind wir ja dann nicht mehr. Ja. Da kommt mir drauf an, was für Anekdoten erzählt werden und wie sie erzählt werden. Das ist ja.
Ja, genau. Das ist der Punkt.
Mein, klar.
Aber ich fand die Darstellung von Podcasts hier nicht so verkehrt, weil
ich
kann mir schon vorstellen, wenn er jetzt näher an sein Mikro rangehen würde und wir haben ihn ja fantastisch gehört, weil das wahrscheinlich nicht die Mikros waren, die da den Ton aufgenommen haben, sondern weil da einer mit einer Tonangel oben drüber hing wahrscheinlich. Das Konzept, die beiden saßen da, die haben sich irgendwie auf eine angeregte Art und Weise über irgendwelche Themen unterhalten, die sie sich gesetzt haben.
Ja.
Und ich hätte da mal reingehört. Er wurde dann später mit Joe Rogan verglichen. Klar, das ist, bei Joe Rogan sitzt auch irgendwie ein Interviewer mit einem Gast da und der redet einen Haufen Unfug. Das ist ja hier, die hatten ja keine Gäste, das waren ja immer nur dieselben zwei. Aber es ist sehr viel mehr Podcast-Producing gewesen, was man da gesehen hat, als jetzt beispielsweise in Only Murders in the Building, wo einfach
da
nur
muss
Blödsinn
ich auch
dran
denken.
Zu dem Thema.
Genau, richtig, genau daran muss ich nämlich auch denken und auch diesen Vergleich hatte ich. Gut, das ist auch halt eine Serie, die ich nicht mag, aber einer der Gründe, warum ich sie nicht mag, ist, weil Podcasten da einfach völlig blödsinnig als Lokalkolorit halt mit reingepflastert ist und null verstanden wird. Null. Und auch nicht glaubhaft ist. Und hier fand ich es schon glaubhaft. Also gut, die Monetarisierung, ich weiß nicht, ob das in Amerika tatsächlich so funktioniert. So von Podcasts zu leben, ist, glaube ich, in Amerika möglich, gell? Ist bei uns ja fast
ist
nicht möglich.
Auch, aber,
ja, aber die kannst du an einer Hand abzählen.
Täusch dich nicht. Da ist eine riesige Bubble draußen von so Profi-Podcastern.
Echt?
Das ist eine ganz eigene Welt. Die treffen sich auch auf ihren eigenen Konferenzen und so. Und da hat neulich das ist schon ganz lange her. Ich habe es neulich gehört. Das heißt nicht, dass es neulich war. Der Florian Freistetter irgendwie so eine Konferenz besucht und hat in Fremdwissenschaft erzählt, dass er da rumgelaufen ist wie völlig verloren, weil irgendwie alle nur über Monetarisierung und Dings und Werbe, also das ist so eine Marketing-Bubble. So Podcast wahrnimmt als ein Vehikel, um Werbung auszuspielen oder um irgendwie Kundenbindung zu machen oder so. Und das ist mittlerweile leider riesig und wahrscheinlich größer als die
Podcast-Szene. Sind vielleicht auch
als die
ganz
Podcast-Szene.
Andere Podcasts, als wir so machen, oder?
Absolut, absolut.
Das ist eigentlich ein anderes Produkt.
Theoretisch ja. Ja, und natürlich teilweise auch kein Podcast, gell? Es läuft dann halt auf Spotify, gibt nicht mal ein RSS-Feed, kannst du in keinen Podcatcher reintun, außer in dein Spotify und subsumiert halt alles unter Podcast, ja. Läuft auf YouTube mit Video, wird Podcast genannt, nur weil
halt so
zwei Leute in den Großmembran-Mikro reden, ist dann gleich ein Podcast, also.
Ja.
Da ist natürlich viel Unfug und das Wort ist mittlerweile super unscharf geworden, leider.
Das macht es auch für uns, finde ich, mittlerweile schwierig, zu sagen, also mir ist es mittlerweile fast ein bisschen peinlich, wenn ich eben sage, dass ich einen Podcast mache, weil es eben so klingt, als würden wir halt auch zu dieser Bubble von Idioten gehören, die jetzt in den letzten 3 Jahren auch gedacht haben, sie müssen jetzt mal einen Podcast machen. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es in dieser Zeit nicht viele Podcasts gibt, die wirklich gut und lohnenswert sind und dass man sie sich anhört, weil sie eben diesen Geist von Podcasting tatsächlich eben atmen. Aber es ist schon auch ein seltsamer Trend. Also ich finde auch diese unglaubliche Schwemme an Podcasts von irgendwelchen Fernseh-Celebrities finde ich ganz anstrengend. Obwohl da auch nicht alle schlecht sind, gell? Sind auch manche unterhaltsam, keine Frage. Aber das finde ich so, ja, okay, sie haben halt während der Pandemie weniger zu tun gehabt. Ja, haben sich halt alle zusammengesetzt und Podcasts gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ja, finde ich nicht so interessant. Also, habe ich auch keinen, den ich weitergehört habe, muss ich sagen. Also, habe ein paar reingehört und bin bei keinem hängen geblieben, wirklich.
Ja, ich höre gelegentlich den vom, wie heißt der Koch aus Hamburg?
Ja, der Kleine. Ja, weiß ich nicht, der Kleine.
Ja.
Melzer,
so heißt er.
Melzer, genau.
Ja, aber da selektiere ich auch super,
ich Zeit lang
super
gehört,
hart aus, was.
Ich meine, der kann halt gut reden, der redet halt unterhaltsam und so. Das ist halt das, ja, dem hört man gern zu, wenn er Anekdoten erzählt. Ja.
Ja, und zwischendurch so. kann das provozieren nicht lassen und das nervt halt auch, wieso. Muss ja immer irgendwie so besonders steile These geben. Aber ja, es stimmt schon, er hat dann halt auch gute Anekdoten auf dem Kasten, das ist schon dann teilweise.
Ja, und also, was auch überhaupt nicht an mich rangeht, sind diese, und das ist glaube ich auch eine riesige Bubble, wo unheimlich viel Geld fluktuiert, diese Lebenshilfe Esoterik
Podcast. So Coach-Typen, ja,
ja, furchtbar, ja, genau.
Grauenvoll.
Ganz schlimm. Aber das ist glaube ich richtig groß und auch richtig viel Geld, also ja.
Und richtig schrecklich.
Ist halt die Frage, ob das noch das gleiche Genre ist, aber.
Ja, gut, es ist halt, Genre ist halt, es ist halt eigentlich nur eine Technik, ne? Also, das würde jetzt
ja,
so als,
genau. Ja.
Ja, Fernsehsender sind auch nicht alle gleich.
Ja, eben, das ist so wie QVC mit Hollywood-Filmen zu vergleichen. Das ist halt, das hat miteinander eigentlich nichts zu tun. Es wird halt nur beides über das Fernsehen ausgestrahlt.
Genau, exakt. Ja, von daher, ich finde an dem Wort Podcast nach wie vor, ich bin ja immer noch so dabei, hin und wieder mal auf Social Media so rumzustänkern, wenn irgendwo einer irgendwas einen Podcast nennt, was irgendwo in so einem Silo eingesperrt ist, dann kann ich immer nicht an mich halten, da dazwischen zu pöbeln.
Wo ist denn der Feed?
Ja, wo ist denn der Feed? Wo ist hier der RSS-Feed? Und ja, ist natürlich auch vollkommen pointless, weil das Publikum hat das halt längst, also die Masse da draußen hat eine Vorstellung, was ein Podcast ist. Das ist halt total nicht das, was das Wort mal bedeutet hat, aber so ist es halt in Sprache, ne? Das ändert sich, da kann ich jetzt dagegen meckern, da werd ich nicht viel Erfolg haben. Aber ja, da bin ich dann halt Grumpy Old Man, das ist dann halt so.
Oder wie mein Sohn sagen würde, ein alter, weiser Mann.
Da hat er recht.
Sehr gut. Papa, sag du doch auch mal was dazu. Du bist doch ein alter, weiser Mann.
Ja.
Ach ja. So, Stefan ist wieder da.
Ja, aber ich glaube, ich bin gleich schon wieder weg. Aber wir können schnell überleiten zur Droge der Wahl. Dann kommen wir nämlich hier mal voran in der Sendung.
Mhm. Absolut.
Sonst quatscht ihr euch da noch.
Wir haben es dir
vorher angedroht. Wenn du uns allein lässt, da kann alles passieren. So, ja, ich weiß.
Und zack, haben wir direkt die erste Kapitelmarke auf 49 Minuten ausgewalzt. Kann ja mal passieren.
Ups.
Ja, trinkt ihr irgendwas Filmrelevantes?
Gab's was Filmrelevantes außer Kokain?
Ich habe auch an Kokain gedacht. ich weiß nicht, ich glaube ja, aber ich habe es vergessen. Ich trinke etwas, was nicht koscher ist. Und ob es halal ist, kann man drüber streiten. Das, also wenn ich hier diese religiöse Sache mit reinbringen wollte.
Aber es ist den beiden Hauptdarstellern ja auch egal gewesen. Die haben ja beide Bacon gegessen.
Ja, genau. Das fand ich auch sehr lustig. Ich trinke einen Likör Proix William et Cognac. Also Williamsbirne mit Cognac. Also im Endeffekt das gleiche wie Grand Marnier, nur halt nicht mit Orangenlikör, sondern mit Williams Christlikör.
Das klingt super.
Das ist auch super. Das hat auch.
Habe ich das vorletztes Wochenende bei dir probiert?
Das hast du, glaube ich, haben wir vergessen zu probieren, wo ich das schon länger habe. Ich mal von meinem Schwager bekommen und hat auch mal einen, hier steht irgendwas drauf, World Liqueur Award, World's Best Digestive bekommen. Also es ist ein geiles Zeug mit 30%. Das habe ich auch schon mal hier getrunken, ist schon ein bisschen her, aber schon. Aber es ist geiles Zeug und es hat eben, ist Cognac drin. Cognac ist ja ein Weintraubenprodukt. Und deswegen kann es nur koscher sein, wenn die Weintrauben überwacht geerntet wurden. Also Weintrauben können koscher sein, aber sie müssen dann, es muss dann irgendwie überwacht werden von irgendwelchen jüdischen, ich weiß nicht, geistlichen oder Experten, genau.
Was passiert, wenn, also wogegen müssen sie es überwachen? Was passiert sonst? Was kommt die Wespe mit rein oder?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, dass sie es überwachen müssen. Im Islam ist es übrigens ein bisschen komplizierter, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ich habe das mal recherchiert vor vielen Jahren. Und zwar, wenn man so das Internet aufklappt, liest man sofort, ja, Alkohol ist genauso wie Schweinefleisch haram. Das ist aber Quatsch. Also beziehungsweise das ist halt Scharia und nicht Koran. Und ich pflege da mehr dem Koran zu folgen als der Scharia. Und im Koran steht, dass man, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, ist klar, gell? Dass man, wenn man zum Gebet geht, nicht durch Weintraubenprodukte berauscht sein darf. Das heißt, Alkohol darf man trinken, man darf aber, also die Idee ist natürlich, dass man nicht besoffen betet, ja. Aber im Koran steht halt explizit nicht, dass man, also da steht nicht vom Wodka drin, ja? Also der ist da nicht ausgenommen, beziehungsweise der ist da eigentlich ausgenommen, sondern da steht halt Weintrauben, vergorene Weintraubenprodukte. Und aber halt auch nur, wenn du zum Gebet unterwegs bist. Das heißt, wenn ich jetzt nicht vorhabe, heute Abend noch zu beten, was natürlich dann auch haram wäre, weil das da, ich muss ja beten, aber, obwohl ich nicht, bin ja ausgetreten, aber wenn ich,
auch bei einem anderen Verein.
Ja, ja, klar. Aber also wenn ich jetzt sagen müsste, ich muss jetzt nicht beten gleich, so die nächste Stunde, zwei Stunden oder so, dann dürfte ich dann auch, dürfte ich sogar Cognac trinken, was ja aus Weintrauben ist. Das heißt, nach dem Koran, ganz streng genommen, also wenn ich mich jetzt als Fundamentalist begreife, als fundamentalistischer als die iranischen Gottesgelehrten, dann muss ich sagen, ja, warum denn nicht auch ein Poir William Cognac trinken? In dem Sinn, Santé.
Prost.
Das war weit hergeholt.
Ja, das war weit hergeholt. Ja. Was trinkt ihr denn so?
Anders gemacht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob mir einfällt, was die da außer Kokain zu sich genommen haben. Dann ist mir nichts eingefallen. Also mit Sicherheit haben sie da auf diesen Feiern irgendwas getrunken, aber es wurde über nichts davon nennenswert gesprochen, glaube ich. Oder ich habe es vergessen. Oder ich gedacht, dann trinke ich, worauf ich Lust habe, und habe mir gerade Martini gemacht mit Neuprat und Nummer 3 Gin.
Übrigens, dass ich diesen Likör trinke. Der Grund ist natürlich auch der, dass ich einfach Lust drauf hatte. Als andere war einfach, weit hergeholt, wie du ganz richtig sagst.
Bei mir ist es ja so ein bisschen anders. Ich habe mich ja durch den Film gequält, beziehungsweise nur bis zur Hälfte oder weiß nicht.
Deswegen trinkst du jetzt Tequila.
Nee. Aber ich habe in meinem Kühlschrank seit Monaten Bier liegen, was ich irgendwie immer mal trinken muss, aber es ist irgendwie ein halber Liter und ist mir eigentlich zu viel. Und irgendwie so ein halber Liter Bier finde ich irgendwie eine unpassende Flaschengröße. Außer wenn es um die Wirkung geht. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre jetzt eigentlich mal, wenn du eh dabei bist, dich durchzuquälen, dann passt es ja schon fast. Und
weil ein halber Liter so viel ist, sagst du, oder was?
Ja, ich finde das zu viel.
Das ist also schon lustig, gell?
Ich trinke lieber zweimal 0,3, weil das schmeckt nachdem ich 0,3 getrunken habe, ist es halt dann doch irgendwie auch warm. Also jetzt beim Podcast ist eh nicht so gut. Aber
da sind wir schon sehr anders als unsere Alterskohorte, gell? Da draußen werden jetzt wahrscheinlich alle denken so, was ist gegen einen halben Liter Bier zu sagen? Ich meine, bei der Maß kann man diese Argumente vorbringen, aber bei einem halben Liter?
Ja, aber irgendwie, also mir ist das...
So passionierte deswegen, Biertrinker sind wir dann doch nicht.
Ja, die habe ich immer geschenkt gekriegt und in einen Kühlschrank gelegt und dann müssen die auch irgendwann weg sein, wenn der Besuch wiederkommt. Mhm. Nein, nicht, dass der Besuch in meinen Kühlschrank gucken würde, aber irgendwie man hat so das Gefühl, man sollte ja dann doch... das auch mal getrunken haben und ja, deswegen trinke ich jetzt einen halben Liter. Warte. Störtebäcker Baltic Lager. Fein malzig mild. Hier. Ja, Störtebäcker habe ich schon ein paar Mal getrunken. Das ist das Bier, was ich zum ersten Mal an der Nordsee getrunken habe, wo wir das ein oder andere Mal in den Urlaub fahren.
Klingt aber gut, Baltic Lager.
Ja, steht halt fein malzig mild und bei malzig bin ich ja schon eher raus.
Ja, ich bin nicht drin.
Ja, ich weiß, du trinkst Bier so, wie meine Frau auch Bier trinkt.
Wir haben auch den gleichen Musikgeschmack, da ist wahrscheinlich eine Verknüpfung. Aber wie schmeckt es denn jetzt? Hast du es schon
an? Ich nicht auf, ich habe keinen Öffner da, aber ich habe ja zum Glück Grundkenntnisse im Flaschen öffnen.
Das heißt, ich muss dann auch im Artikel muss ich das anders schreiben, muss ich dann sagen, Bob trinkt Martini, Christoph trinkt Williamslikör, Stefan sitzt vor Baltic Lager.
Nein, Stefan hat dies auch aufgekriegt. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt sehr schwer tue, Bierflaschen mit was anderem als einem Öffner aufzumachen, weil ich mal in der Situation, also ich habe es dann auch irgendwann gelernt, wie wir vermutlich alle in der Jugend gelernt haben, so Kronkorken mit anderen Sachen aufzumachen.
Im Handy?
Ich habe...
Damals mit dem Nokia ging das.
Ja.
Habe ich regelmäßig gemacht.
Ja. Aber ich habe jetzt kein Nokia leider mehr hier rumliegen. Ich habe einfach eine andere Wasserflasche genommen. Ich hatte mal ein Erlebnis in einer Firma, wo ich früher mal gearbeitet habe, wo ja nicht mein direkter Chef, aber irgendwie so halb semi mein Chef, irgendwie den amerikanischen Kollegen erklärt hat, dass in Deutschland jeder Bierflaschen mit irgendwie 10 unterschiedlichen Methoden aufmachen kann und da musste er eine Serviette nehmen und die so klein zusammenfalten, dass er am Schluss die Bierflasche und es war einfach eine unfassbar unangenehme Angeberei und der arme amerikanische Kollege hatte auch gar keine Lust, sich von dem erzählen zu lassen, wie geil der ist und wie geil er sich findet, dass er jetzt das Bier mit dieser Serviette ganz klein gefaltet, ja, und dann kriegst du irgendwie einen Winkel hin, dann geht es schon auf. Ja, wie er
und
das
der Amerikaner
kann.
Hat einfach sein Bier mit der Hand aufgemacht, weil amerikanische Bierflaschen viel leichter aufzumachen gehen.
Ja, der hat die aufgedreht, aber es war halt
hat das deutsches, Problem gar nicht kapiert.
Nee, deutsches Bier und einer von uns dann halt los und hat hier die Flaschenöffner und so, hier, du auch? Nein, und dann hat er diese ganze Geschichte ausgepackt. Ich habe mich einfach so geschämt.
Peinlich.
Und dem Typ war das auch so, aber der wurde dann halt kurze Zeit später sein Chef, aber ich glaube, er hat keine Langzeitwirkung aus dieser. Aber deswegen habe ich immer irgendwie so ein nicht Ekel, aber schon so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich Bierflaschen nicht mit dem Öffner aufmache. Weil mir diese Geschichte immer in den Kopf kommt, weil es einfach, also jeder Deutsche kann mit mindestens 10 bis 20 Methoden halt deine Lippen fressen. Ja.
Sehr schön.
Ich habe das erst sehr spät gelernt. Ja. Flaschen mit was anderem auch zu machen. Ich auch irgendwie dieses Meme, dass die Deutschen so können, das habe ich irgendwann, ich glaube nach meinem Abi oder so zum ersten Mal mitbekommen, weil wahrscheinlich hatte ich einfach immer einen Flaschenöffner zur Hand. Ich weiß auch nicht.
Ja, du hast ja wahrscheinlich dann, obwohl, entweder war auf eine Party, das heißt jemand hat Bier gekauft und Öffner dabei gehabt, genau, oder zu Hause, da lag vielleicht auch ein Öffner rum und ja,
also bei uns wurde tatsächlich, wir haben ja immer Partys auf dem Acker gemacht und da wurde, also tatsächlich bin ich auch aufgewachsen mit, man macht Bierflaschen mit allem möglichen auf, aber eigentlich macht man dann kein Aufhebens darum, sondern im Gegenteil, sondern versucht möglichst lässig und beiläufig das Bier mit allem aufzumachen, was natürlich auch pure Angeberei ist.
Ja, so Erdklotz oder irgendwas, genau.
Keine Ahnung, ja genau, was in der Art. Strommast.
Boah, das müsste auch nicht so schwer sein, oder?
Nee, natürlich nicht. Nee, aber er halt dieses Bier mit anderer Flasche aufmachen, Bier mit Feuerzeug aufmachen, ja, völlig normal. Also,
ja. Klar. Aber seitdem, ja, habe ich da. Aber ich habe es jetzt offen und es schmeckt gar nicht so malzig. Also wahrscheinlich wird es dir gar nicht so schmecken. Ist ganz mild, ist halt so ein ganz zartes, zurückhaltendes Bierchen.
Okay, auch ja, das fände ich vielleicht dann auch nicht so schlecht. Zur Not gieße ich halt irgendwas was rein. Am Wochenende war ich bei meinen Eltern, Ostern, gab es natürlich wieder Rotwein, einen halbtrockenen. Und aber mir war der nicht halbtrocken genug. Ich habe ein bisschen Orangenlikör reingegossen. Und die um mich rum saßen, haben dann mal genippt bei mir und haben gesagt, oh, das ist ja wirklich sehr lecker. Ja, ja. Contro ist sehr lecker, auch in Rotwein. Ich bin halt für Mischgetränke.
Das hätten sie doch langsam mal wissen, oder?
Ja, eben.
Tja. Gut. Lass uns mal noch zur nächsten Kapitelmarke weiter fortschreiten.
Das ist schon lecker hier. Mhm.
Der
Christoph
vermutlich.
Verflucht lecker. Ja?
Möchte über Jerks reden oder der Stefan? Ich weiß es nicht.
Nee, ich.
Wer hat es reingeschrieben?
Also ich weiß nicht. Hat es vielleicht einer von euch auch noch gebinged? Scheint nicht.
Nee.
Ich habe ja vor
Warte mal, das
paar
ist,
Jahren.
Ist jetzt wieder was ist das? Ist das dieses Deutsche mit Christian Ulm oder?
Genau.
Ist das das Amerikanische, was wir mit dem Jan vor irgendwie 3 Wochen besprochen haben?
Hieß es auch Jerks?
Nee, das heißt irgendwie anders. Das ist diese.
Aber stimmt, da haben wir darauf referenziert, gell?
Ja, weil ich das immer verwechselt.
Ja. Nee, ist das Deutsche mit Christian Ulm.
Okay, dann habe ich es bewusst nicht geschaut.
Ja. Ich habe es vor ein paar Jahren schon mal besprochen, da habe ich die ersten 3 Folgen, die ersten 3 Staffeln gesehen auf Join.
Nur um es kurz nachzureichen, mit Jan habt ihr über Clerks gesprochen. Ist nah dran, aber.
Ja, siehst du, doch fast gleiche.
Ja, falls ihr das nicht kennt, das ist eine Serie, die, wie soll man das benennen? Die ist relativ nah an der Realität. Es ist natürlich nicht Realität, aber die Figuren spielen sich selbst. Also Christian Ulm spielt Christian Ulm. Und sein bester Freund Farid, dessen Name mir jetzt entfallen ist, ganz peinlich, Tatort-Kommissar mit Til Schweiger zusammen.
Farid Yardim.
Ja, genau, Farid Yardim spielt auch sich selbst und eben auch, gibt dann auch damit an, dass er halt Tatort-Kommissar ist und sowas, gell? Also und Christian Ulm auch, redet auch über den Tatort und sowas. Und ist aber nicht mehr mit Colleen verheiratet, sondern ist seine Ex-Frau hier. Also da geht es von der Realität auch ein bisschen weg. Sondern er ist mit Emily Knox zusammen, die ich vor allem aus Last Kingdom kenne und verehre natürlich. Aber ja, die Serie handelt im Endeffekt davon, dass die beiden und die Leute um sie rum halt so Alltagsbegebenheiten erleben und wie man sich darin verhält, und sie verhalten sich halt oft als Jerks, also als, wie soll man es übersetzen, Arschlöcher oder als Egoisten, irgendwie sowas in der Art. Und das Ganze ist angehäuft mit Celebrities, also nicht nur angehäuft, sondern überfüllt mit Celebrities, also ja, da Farid, der halt so alles flach legt, was nicht bei 2 auf den Bäumen ist, hat dann eben auch ein Kind mit Blümchen und sowas, und
die spielt sich dann auch selber, oder?
Ja, klar, Blümchen spielt Blümchen, und jetzt stellt sich raus, er hat einen Halbbruder, also es kam jetzt 4. und 5. Staffel, es stellt sich raus, er hat einen Halbbruder, und der ist halt das Bo, stellt sich raus. Ne? Und
ah! Das
ist halt so lustig. Und die Dialoge und so, sagt man, ich weiß es nicht, ich habe da nicht wahnsinnig weit hinterher recherchiert, aber irgendwie so habe ich es in Erinnerung, die sind oft nicht geskriptet oder nur so teilgeskriptet und sind halt so Impro. Und das merkt man schon auch, weil die zum Teil auch unterschiedlich gut sind. Also Ulmen und Farjadim können das super gut, aber manche halt nicht. Also die hatten jetzt, war eine Folge, die hieß Klima, da spielen so auch so Klimaaktivisten mit, auch die, eine von diesen führenden Klimaaktivistinnen, mir ist ihr Name entfallen, die hat einen Doppelnamen, Lee irgendwas, scheiße, keine Ahnung, Sarah Lee irgendwas, ich glaube, die ist auch bei den Grünen. Und die ist super jung, ich glaube, die war 20 oder so, als sie das gespielt hat. Und bei der merkt man, dass sie einfach keine Schauspielerin ist und das einfach nicht gut kann. Und deswegen, sie ist nicht richtig schlecht, aber sie ist auch nicht so richtig gut. Also, ja, es ist, und das macht es halt sehr, sehr echt. Also du hast das Gefühl, du schaust wirklich in das Leben von Christian Ulmen, was natürlich nicht so ist. Aber es ist, ja, es ist nah dran und es ist dann auch irgendwie bewegend und berührend, obwohl es natürlich übertrieben und over the top ist und die Probleme halt auch völlig übertrieben sind. Aber, und das finde ich auch cool, sie sprechen dann auch eben so Themen an, die eine Relevanz haben. Also zum Beispiel war in der ersten Staffel war so ein Thema von einer Frau, die mit einem Typen zusammen ist und die aber so kurz vor ihrem Outing steht, die jetzt feststellt, sie ist lesbisch. Und sie sagt es ihren Freundinnen und kurz bevor sie sich von dem Typen trennt und sich outet, hat sie irgendeinen Unfall und fällt in einen Wachkoma und kann sich nicht mehr outen. Und der Typ kümmert sich halt ganz toll um sie und so, ein bisschen übertrieben toll, also zum Teil auch so sehr cringe, also so,
okay.
Ja, der erzählt dann, dass er halt noch mit ihr Sex hat und sowas. Und die Freundinnen wissen halt, dass sie sich eigentlich von ihm trennen wollte, weil sie lesbisch ist. Und sie sehen aber halt auch, dass es für sie halt, für ihr Leben jetzt halt ein Segen ist, den Typen zu haben. Ja, der sich halt völlig aufopferungsvoll um sie kümmert. Also das ist so eine ein bisschen schwer zu entscheidende, also so ein Dilemma, ja? Was dann die Frauen haben und was dann aber auch diese ganze Situation hat, auch der Zuschauer im Endeffekt hat, das zu bewerten. Und solche Begebenheiten kommen halt häufiger vor, dass du so tatsächlich auch ein bisschen was zum Nachdenken hast oder ein bisschen was zum so zum Weiterdenken. Es ist nicht alles total platt und total ja, eindeutig. Also, und das ist ziemlich gut. Und was ich auch super gut finde, ist, dass vieles nicht zu Ende erzählt wird. Also, es ist so, es entwickelt sich zum Beispiel irgendein peinlicher Gag, wo du weißt, okay, das läuft auf einen peinlichen Gag raus, du weißt genau, was kommen wird. Und in einem amerikanischen Film würde das kommen und hier wird der Gag dann ausgelassen. Und das finde ich sehr klug. So dieses, ja, wir haben diesen Gag eigentlich gemacht, dadurch, dass wir ihn angesprochen oder dass wir ihn vorbereitet haben und es war klar, so, was ist denn das?
Er passiert quasi nur in deinem Kopf.
Genau, er passiert nur in deinem Kopf. Mir fällt jetzt,
das ist halt
leider,
cool.
Ich hab's leider nicht aufgeschrieben. Es war so, in der vierten Staffel waren so ein paar Beispiele, wo das, nee, ich komme leider nicht mehr drauf. Aber es waren so mehrere Beispiele, wo das eben so war, wo ich dachte so, oh, okay, bitte, oh, nee, oh, das ist schrecklich und es ist auch so cringe. Und dann passiert's nicht. Das ist super. Also es war wirklich, wirklich gut.
Und das ist ja dann wahrscheinlich schon fast noch lustiger, wenn es eben nicht dazu kommt,
ja, genau.
Als wenn es passiert.
Ja, und halt viel erträglicher. Es macht halt dieser Gag, wenn die den Gag halt durchexekutiert hätten, dann wäre es halt nur noch ein Gag gewesen. Dann wäre es nicht mehr so relatable gewesen, gell? Dann, weil im wahren Leben passieren halt solche Gags nicht. Sondern da im wahren Leben hat man vielleicht manchmal das Gefühl, so hier, daraus könnte das und das entstehen, aber entsteht dann halt nicht, ja? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand zum Beispiel, jetzt, das ist jetzt nicht aus dem Dings, aber Beispiel. Aus irgendeinem Grund muss ich in einen Becher urinieren und stelle ihn aus Versehen in der Küche auf die Ablage, ja? Völlig naheliegend, dass dann später irgendjemand daraus trinken wird.
Ja.
Aber möglicherweise auch nicht, gell? Also wahrscheinlicher ist ja eigentlich, dass irgendjemand kommt, denkt, oh, da ist hat irgendjemand das stehen lassen, keine Ahnung, wem das war, schüttet's weg. Das ist ja das Wahrscheinliche. Das wird ja wahrscheinlich passieren, aber nicht in einem Film.
Oder,
in einem Film wird's
oder immer man riecht dran, werden. Oder man riecht dran, denkt, genau. Was ist das? Das genau. Ist umgekommen, ich schütte es weg.
Ja. Und in einem Film würde immer jemand daraus trinken. In einem Film würde wahrscheinlich vorher noch jemand rein ejakulieren und dann würde es jemand trinken, ja? bei American Pie oder so. Ja. Ja, keine Ahnung. Oder Schamhaare würden irgendwie reinfallen, ja? Aber.
Ja, oder das, sie würden es halt irgendwie dreimal rechts, nach rechts und links tragen und dann nochmal und oh Gott, und jetzt hat wieder der genau. Das Glas in der Hand und oh nein und.
Genau, ja. Und bei Jerks ist es halt so, da wird es dann auch dreimal hin und her getragen und dann passiert aber nichts. Und das finde ich cool. Weil das ist eben so, ja, ihr habt das jetzt nicht so auf die Comedy-Ebene gezogen, dass es mich nicht mehr berühren kann für mein Leben, sondern es bleibt so im Fühlbaren und geht nicht ins Comedy-Fach. Das ist echt cool. Warum ich diese Serie überhaupt geschaut habe, soll ich vielleicht noch sagen, weil das geht auf einen Hörer von uns zurück. Danke, Willems. Ich wollte schon immer mal die vierte Staffel schauen, habe das immer so vor mir hergeschoben und das ist ja bei Join. Ich habe ja kein Join-Abo, sondern ich schaue das ja frei und dann ist es ja mit Werbung. Ne? Also da kommt ja dauernd, weiß nicht, alle Viertelstunde muss ich dann irgendwie 4 Werbespots anschauen oder sowas, was halt total nervig ist. Aber gut, ich kann es halt dadurch frei schauen. Und habe ich bei dieser Serie auch gemacht. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was ich geschaut habe auf Join. Und deswegen habe ich es immer vor mir hergeschoben. Und jetzt hat Willems... also ein ganz alter, treuer Hörer von uns, so aus den ersten Zeiten, so aus den ersten 100 Folgen.
Ja, ich möchte nicht sagen, ich treffe ihn am Wochenende, aber ich werde ihn vermutlich treffen. Erzähle ich dann nächste Woche.
Der hatte ein Be Real gemacht, woraus klar hervorging, dass er gerade Jerks schaut und da habe ich eben drunter kommentiert, ja, cool, Jerks. Und dann hat er geschrieben, ja, ist nur noch 2 Tage auf Join. Und ich so, oh scheiße, hab ich erstmal geguckt, wie viele Staffeln es gibt, hab gesehen, scheiße, es gibt noch 2 Staffeln, die ich noch nicht gesehen habe.
Oh, hast du richtig Gas gegeben.
Und hab dann aber gesehen, dass die 5. Staffel nur aus einer Folge besteht. Da hab ich gesagt, okay, 4. Staffel hat nur 11 Folgen, also 12 Folgen, 2 Tage, Karfreitagabend, kein Problem. Hab Gas gegeben, am Samstag der Karwoche hatte ich das Ding im Kasten. Aber es ist gut, die Folgen sind auch nur eine halbe Stunde lang, also es ist machbar, es sind irgendwie 5-6 Stunden oder so. Aber ja, war ein harter Binge, aber hat Spaß gemacht und war wieder schön, also war auch bewegend, muss ich sagen. Ich würde sagen, ist empfehlenswert, aber ja, ist nicht mehr frei verfügbar, schade. Aber wer vielleicht Join hat oder keine Ahnung, oder wo das wieder aufploppt, das ploppt auch bestimmt wieder irgendwann auf. Es ist wirklich empfehlenswert und spielen unglaublich viele bekannte Leute mit. In sehr coolen
Man Rollen. Muss sie halt erkennen. Ich weiß nicht, ob ich Blümchen erkennen würde.
Ach, natürlich. Blümchen sieht noch genauso toll aus wie in den 90ern. Das hat sich nicht verändert. Ich stand immer sehr auf Blümchen. Ich stehe immer noch sehr auf Blümchen. was will ich euch erzählen? das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, ein Wermutstropfen ist, es sind ein bisschen viele Leute gestorben. Also das haben sie schon in der ersten Staffel, also zum Beispiel diese Prost, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, die wird dann auch dadurch gelöst, dass diese Gelähmte durch einen, ich glaube, einen Insektenstich oder sowas zu Tode kommt. Ja, und dann ist das Problem halt gelöst. Das ist schon Lazy Writing, kann man nicht anders nennen. Und das machen sie jetzt in der Staffel auch mehrfach. Kommen Leute zu Tode, weil halt ihre Geschichte auserzählt ist oder weil sie irgendwie Protagonisten erpresst und deswegen halt sterben muss und die stirbt dann, die sterben immer durch Unfall. Also das ist so, ein bisschen lazy, aber egal. Aber es ist wirklich eine kluge Serie, die auf den ersten Blick sehr krawallig ist und sehr ja, so ein bisschen mit Fremdscham, aber...
Ich hab während des Football-Schauens im Winter öfter Werbung für die gesehen. Und da haben sie irgend so einen Ausschnitt gezeigt, der mir zu hart Pipi Kaka war, wo ich da schon wieder dachte, boah,
ja,
weiß nicht, ob ich das wirklich gucken will. Also, was vielleicht andere Leute anzieht, ist dann zu schauen. Aber das hat mich halt abgestoßen, wo ich dachte, oh nee, bitte nicht.
Ja, mich hat sowas Ähnliches tatsächlich davon abgehalten, die vierte Staffel zu schauen. Ich habe nämlich die erste Folge der vierten Staffel habe ich schon vor langer Zeit geschaut und dann vor nicht so langer Zeit nochmal, aber nur zum Teil. Das ist nämlich die Folge Gentleman Stitch, die davon handelt, dass eben die Freundin von Fari ein Kind kriegt und er halt sich Gedanken darüber oder ihm irgendwie eingesagt wird von irgendjemandem, dass man da einen Gentleman Stitch sich machen lassen soll. Das ist ein, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber wird halt so behauptet, dass der Arzt und der Ehemann oder der Vater im Endeffekt, ist ja nicht mein Ehemann, so ein Abkommen schließen, dass der Arzt beim Nähen der Geburtsverletzung die Frau ein Dings weiter zunäht, damit sie halt enger ist später, ja? Gegen deren Kenntnis. Also klar, missbräuchlich. Und das fand ich so unangenehm, weil ich auch nicht wusste, wo das dann hingeht, dass ich es nicht ertragen habe, die Folge fertig zu schauen. Jetzt habe ich sie fertig geschaut und sie ist auch so ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe. Das wird halt dann nicht exekutiert und endet ja sehr, ich will nicht sagen entspannt, aber so, ja. Ja, doch, eigentlich entspannt. Endet entspannt. Ein bisschen cringe. Aber ja, aber findet halt nicht statt. Also da findet diese Art von missbräuchlichem Verhalten findet halt nicht statt. Was dann auch wieder, ja, findet halt nur im Kopf statt. Aber es hat so stark in meinem Kopf stattgefunden, dass ich es zweimal abgebrochen habe. Also ja.
Ich meine, das hast du schon mal erzählt.
Ja, das habe ich als Jan da war, glaube ich.
Ich erzählt. Auch.
Ja, du hast ja auch über Jerks die ersten Staffeln schon mal hier gesprochen, insofern ja, ein bisschen was.
Ja, ja genau, aber ich habe eben nicht erzählt, dass ich dann weitergeschaut habe, also das Problem hat sich aufgelöst. Also es ist, man kann es weiterschauen.
Okay.
Und es ist, ich habe in den Tagen, häufig sind mir Szenen im Alltag begegnet, wo ich dann zu Leuten, die um mich rumsaßen, die zum Teil auch Jerks gesehen hatten, gesagt hat so, da fällt mir gerade die Szene in Jerks ein, die so und so, weil es ist schon ziemlich das Leben. Also es begegnen einem Situationen, die so ähnlich sind wie in Jerks. Es ist eine coole Serie, ist wirklich gut, ist gut gemacht und schaut sich sehr gut. Und ja, man muss so ein bisschen mit diesen Figuren können, man muss so ein bisschen mit Ulm können, aber selbst wenn man ihn scheiße findet, findet man sich da ein. Also dann findet man ihn halt scheiße. Also ich mag ihn auch nicht besonders, aber das funktioniert gut. Das ist eine gute Serie. Intelligente Serie. Und nicht so krawallig, wie sie immer tun.
Okay.
Right.
Jerks. Du hast mich nicht 100%, aber ich könnte es ja eh nicht gucken im Moment, deswegen lasse ich nicht viel liegen.
Ach so, weil es ja nicht frei ist, genau. Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich dafür Join kaufen möchte.
Nee, ich glaube nicht.
Also, ja, vielleicht gibt's einen Testmonat oder so, aber ach nee. Ja, und mit Comedy-Serien gucken, das ist ja eh nicht so meins. Das haben wir ja schon das eine oder andere Mal festgestellt. Mein eigenes Leben ist einfach so. Zu lustig. Ja.
Ich muss mich übrigens kurz mal verabschieden. Ich muss nämlich mich mal für eine halbe Minute stummstellen, um meinen Pullover auszuziehen. Ich schwitze wie ein Vieh.
Okay, jetzt wollte ich direkt die Überleitung machen zu dem nächsten.
Mach die Überleitung einfach 30 Sekunden lang, dann geht das.
Also. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wenn ich das einfach langsam mache. Ja.
Ja.
Immerhin, es schreit jetzt kein Kind mehr oben. Eben als ich sie hochgebracht habe, hat sie sich noch ganz schön beschwert. Aber jetzt scheint sie dann doch in den Schlaf gefunden zu haben. Man kann ja auch als Einjährige oder fast Zweijährige um 10:30 auch mal schlafen. Das ist echt.
Muss die morgen in die Kita?
Ja. Werde ich die morgen wieder rauslesen aus dem Bett. Und dann schläft die auf dem Wickeltisch, während ich sie anziehe noch weiter. Und auf dem Weg hoch in die Kita wahrscheinlich die 5 Minuten oder 10 Minuten möchte dann, Papa Schnuller. So, nee, du kriegst den Schnuller beim Autofahren nicht, wenn wir nur so kurze Strecken fahren. Papa Schnuller? Nein. dann protestiert sie und dann geht sie in die Kita und dann schläft sie in der Kita wahrscheinlich irgendwie mittags irgendwie wieder 2,5 Stunden oder so.
Oh Gott.
Gestern hat sie auch schon irgendwie, meine Schwiegermutter holt immer dienstags ab, hat sie dann gestern geweckt und heute hat sie ja nur bis 2:10 geschlafen. Ja. Irgendwie müssen wir die mal hinkriegen, dass die wieder früher schläft, aber ist schwierig, das früh zu ziehen. Naja, morgen wird sie jedenfalls früh geweckt, damit der Rhythmus sich wieder ein bisschen in eine angenehmere Richtung für uns schiebt. Weil es schon anstrengend, wenn du abends irgendwie bis um 9:30 irgendwie Einschlafbegleitung machen musst, finde ich.
Ja, das ist nervig.
Das ist irgendwie passt jedenfalls nicht in unseren Zeitplan oder in meinen Rhythmus. Ja, ich muss noch Schubladen bauen für meinen Werktisch, also Werkstatt, nachdem ich da gestern auf Be Real mit der Nagelpistole rumhantieren musste. Gut, so, das war jetzt ein kurzer Einschub. Der Christoph hat noch eine weitere, ich glaube, es ist eine Serie geschaut, Das Adlon. Das ist dieses berühmte Hotel in Berlin. Mhm. Eine Familiensaga. Ist das eine Serie oder ist das ein Film?
Das ist so eine Miniserie. Und das habe ich schon vor einer guten Woche geschaut und es war auch so ein eine Notsichtung, die eben auch nur,
Notsichtung.
Naja, wo dir so kurz vor knapp auffällt, so, oh, das ist nur noch 2 Tage verfügbar, wir müssen es jetzt noch schnell schauen.
Ah.
Und das war was meine Frau schauen wollte und wo ich dazu kam und sagte, hier, wollen wir nicht Picard weiterschauen? Und sie dann sagte, ja, hier, das ist nur noch 2 Tage und können wir das noch schauen? Und dann ich gesagt, ja, können wir schauen. Und dadurch bin ich ja auch in den Genuss von Das Adlon, eine Familiensaga, gekommen mit Josephine Preuß in der Hauptrolle.
Geht's da dann um das Hotel oder um die Familie hinter dem Hotel oder?
Es geht um, eigentlich geht's um diese eine Person, gespielt von Josephine Preuß, die im Endeffekt eine, ja, dann später eine Erbin einer Mitinvestorin des Hotels ist und dadurch eben Anteile am Hotel hat. Also es geht um eine, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht schon zu wertend ausdrücke, ein armes Waisenmädchen ist es nicht, sondern die eben von ihrer Oma aufgezogen wird, weil ihre Mutter verstoßen wurde, weil sie eben noch jung und unverheiratet war und sie weiß aber gar nicht, dass es ihre Oma ist und nicht ihre Mutter, spielt von Sunny Melles. Und irgendwann findet sie es dann raus, als sie halt erwachsen ist, so jung erwachsen und muss sich dann da einfinden und findet dann heraus, dass der Hausdiener im Adlon, dass das ihr Vater ist und so, der eben nur deswegen Hausdiener ist, damit er die ganze Zeit bei ihr sein kann und sie eben wahnsinnig konstruiert und keine Ahnung, ob das ein Bezug zu irgendwelchen realen Personen hat, es war mir zu egal, um es nachzuschauen. Und eins der Hauptprobleme, die da schon gleich entstehen, ist, dass sie halt schweinereich ist. Also die ist halt fast vom ersten Augenblick an, ist sie halt mit dem Goldlöffel im Mund geboren. Auch wenn sie natürlich eine etwas holprige Familiengeschichte hat, die sie eben immer so zum Underdog stilisiert. Aber sie ist halt kein Underdog, sie ist halt im Endeffekt ein echt reiches Mädchen in einer Zeit extremer Unruhe, ja. Also wir behandeln hier die Zeit von, ja, im Endeffekt des ganzen 20. Jahrhunderts, aber ich glaube, sie ist so, ja, sie soll irgendwann, keine Ahnung, vorm Ersten Weltkrieg geboren sein. Und dann halt Liebesgeschichten mit Ken Duken und anderen, Weltkriegsgeschichten, dann natürlich Zweite Weltkriegs.
Ich habe eben mal versucht, irgendwie den Artikel in der Wikipedia quer zu lesen. Das ist so kompliziert. Da und noch 3 Runden. Och nö.
Es ist unheimlich kompliziert, was diese Familiengeschichte angeht. Und man kann es aber sehr leicht runterbrechen. Gell? Es ist halt sie mit denen um sie rum. Und also viel mehr ist es halt nicht. Und
ja, und das Adlon, wie spielt das Adlon eine Rolle?
Das Adlon ist reine Kulisse.
Aber die wohnen da alle, und, oder?
Genau, die wohnen da alle und geht es natürlich auch darum, wie gut geht's dem Adlon, zum Beispiel, wie gut geht's dem Adlon dann in der Nazi-Zeit und ja, was macht man, um sich in der Nazi-Zeit zu positionieren, um halt auch am Ball zu bleiben und sowas. Wie ist das dann danach, als die die Stalinisten kommen und sowas, gell? Was passiert dann mit dem Adlon? Was für Position nimmt sie dann da ein? Sie hat dann natürlich auch eine Tochter, die ihr verloren geht und die dann irgendwann zurückkommt.
War das Adlon im Westen oder im Osten?
Ich habe das so verstanden, dass es im Osten ist. Aber auch das habe ich nicht nachrecherchiert, ob das stimmt.
Bob,
aber,
das weißt du doch bestimmt, oder?
Ja, ich muss mich nur unmuten, dann hört man mich auch.
Ach so.
Ja, es ist im Osten, es ist am Pariser Platz, auf der ehemals Ostberliner Seite des Brandenburger Tors. Ja.
Und es ist, ja, die gehen halt durch alle Geschichten, so auch 20er Jahre, das passt natürlich auch super, gell, so in so einem Hotel, so einem Nobelhotel dann die 20er Jahre zu zeigen und so, logisch, das ist super, aber ich finde, die Serie krankt an einer Sache besonders, die, von der wahrscheinlich die Macher gedacht haben, dass es die große Stärke ist, nämlich, dass sie alle deutschen Stars dieser Zeit hineingepackt haben. Ja, also ist da Heino Ferch, Wotan Wilke Möhring, Josef Breuß natürlich, Tom Schilling, Anja Kling, Christiane Paul, Sani Melles, es spielen alle mit. Jürgen Vogel als ganz fieser Klischee-Nazi, natürlich, was sonst. Ja, es, und das
Christian
macht so,
Ulm auch?
Christian Ulm zum Glück nicht, weil der zeitlich, der passt halt in keine Zeit, der ist halt so in unserer Zeit verwurzelt, den kannst du halt nicht in die 40er Jahre stecken. Ja? Aber also es ist, das macht so ein bisschen anstrengend, weil man so das Gefühl hat, ja okay, ihr habt noch den gehabt, noch den gehabt, noch den gehabt. Ich glaube sogar Heiner Lauterbach ist irgendwo dabei, bin ich jetzt aber nicht sicher, aber also so vom Gefühl ja. Und zum Teil passen sie auch überhaupt nicht in ihre Zeiten. Und zum Teil passen sie vor allem gar nicht in ihre Rollen. Also zum Beispiel Amy Mussel oder Ami Mussel, ich glaube Amy Mussel heißt die, die ist, gehört zum momentanen Stammcast von Soko Leipzig, deswegen kenne ich sie gut. Die spielt hier halt so eine Hoteldienerin, aber in der Jetztzeit, die die Protagonistin, die jetzt irgendwie 90 Jahre alt ist oder so, interviewt und ihr die Geschichte, die erzählt ihr die Geschichte. Das ist im Endeffekt die Rahmengeschichte. Und die ist, die passt so nicht in diese Rolle. Es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimmes Schultheater. Und in Soko Leipzig ist sie eigentlich ganz gut, weil sie in diese Rolle ziemlich gut reinpasst, der jungen, dynamischen Polizistin. Aber hier in diese Nobelschuppendienerin passt sie halt gar nicht. Es ist grauenhaft. Und dann wird das Ganze noch unterstützt dadurch, also negativ unterstützt, dass in der Jetztzeit alle synchronisiert sind. Also da spricht niemand sich selbst. Was ist halt, und sie spielen auch noch schlecht. Also ganz furchtbar schlecht. Also gerade die alten Leute, dieses alte Liebespaar, was eben von Josephine Preuß und Ken Duken gespielt wurde in den 20ern bis 40ern, wird halt jetzt von irgendwelchen alten Schauspielern gespielt, die ich nicht kenne, die unfassbar schlecht schauspielen und unfassbar schlecht synchronisiert sind. Wo dann ich hinterher auch zu meiner Frau gesagt habe, so, also das in der Jetztzeit? Und dann hat sie auch gesagt, so, ja, nee, das ging gar nicht. Das Jetztzeit ging überhaupt nicht. Also überhaupt nicht funktioniert. Ja, was dem Ganzen dieses, was der Titel ja schon sagt, dieses Saga-hafte, so ein bisschen nimmt. Also es ist, es wird dann eher ein bisschen peinlich. Und ja, es wird halt eine persönliche Geschichte über sehr, sehr viele Jahrzehnte erzählt. Und das Adlon ist mehr oder weniger Kulisse. Also, mit ziemlich großem Aufwand nicht so wahnsinnig viel erreicht. Ja, klar, schöne Kulisse ist schon. In die 20er hat halt super gepasst. Also diese Bilder waren schon gut, diese 20er-Jahre-Partys. Ja, das alles in allem sehr unrund und nur weil halt jeden deutschen Star reinpferchst, wird es noch lange nicht gut. ja.
Heino Pferch also auch dabei.
Heino Ferch, natürlich auch dabei.
Nimm zurück.
Wenn ich es recht erinnere, ist das ihr Vater. Aber kann jetzt sein, dass ich ihn mit Wotan Wilke Möhring verwechsel, ja? Also nagel mich da nicht drauf fest. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja.
Namenswitze immer gerne genommen. Okay. Ja.
Hm.
Ja. Ja, nee, also braucht man nicht. Ist aber eher jetzt abgesetzt. Ich weiß gar nicht, in was für einem, wahrscheinlich in der Mediathek oder so haben wir das geschaut gehabt. Ich weiß es nicht. Aber das, also das braucht man nicht. Das ist.
Aber wenn es in der Mediathek war, dann hat es bestimmt auch der Andi vom Nerd Talk geschaut. Der schaut ja auch die Mediathek grundsätzlich leer. vielleicht bespricht das ja auch noch.
Ja, das würde mich freuen.
Ich hänge ein bisschen hinten dran bei denen.
Ja.
So, jetzt machen wir
blutig.
Eine Überleitung, ja. es geht vom einen Gemetzel sozusagen zum nächsten. Der Christoph hat uns am Ostersonntag oder wann in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe ein Foto geschickt, wo seine Mutter strahlend mit einem hartblutigen kleinen Finger saß, mit einer Schere in der Hand und der Vater irgendwie Nadel und Faden, also offensichtlich hat er gerade seine Gattin genäht und alle waren bester Laune und betäubt wurde sie mit 8 Jahre abgelaufenem irgendwas.
Ja.
Was Brandy. War los bei euch an Ostern?
Was ging da ab?
Ja, das hätte wir haben gehen können.
Wir haben im WhatsApp ja nachgefragt und dann kam einfach nur, ich werde im Podcast berichten. Und das war dann so der Hinweis für, jetzt fragt nicht weiter, ich will euch das on air erzählen. Also dann erzähl mal.
Ich muss sagen, meine Frau war etwas beleidigt, weil die wollte nämlich die Geschichte auch hören. Jetzt muss ich diesen Podcast hören. Ja, wir haben ja Kapitelmarken, kannst du hinspringen.
Ja, es war ein Klassiker. Ich meine, das hat ja meine Mutter schon mal gemacht oder vielleicht sogar schon mehrfach gemacht. Das letzte Mal, wo ich mich erinnere, war an Weihnachten, wo man auch so merkte, die Stimmung ist irgendwie angespannt. Gleich wird etwas passieren und dann schnitt sich auch meine Mutter in den Finger und mein Vater musste nähen. Und so ähnlich war das diesmal auch. Es war gerade ein bisschen, weiß nicht, bei den Kindern gab es irgendwie Knatsch und irgendwie war gerade ein bisschen schlechte Stimmung oder es war, ja, also irgendwie lag was in der Luft und es waren sehr viele Leute gerade in der Küche nach dem Mittagessen und mein Vater, also es waren sehr viele, es ist eine wirklich kleine Küche und es waren vielleicht 7, 8 Leute oder sowas auf engem Raum, auf vielleicht 3 Quadratmetern oder so, wenn es hochkommt. Und mein Vater und ich knieten da mittendrin und suchten einen Deckel von irgendeinem Tupper in irgendeinem Schrank. Und wenn man so kniet, war bei meinem Vater eben der Unterschenkel ragte nach hinten raus. Ja? Und meine Mutter lief da halt quer durch und plötzlich stolperte sie über das Bein meines Vaters und fiel halt in die Menge zwischen uns alle. Rollte sich dann so ab, hat sich also da erstmal nicht verletzt und um sie rum lagen dann 2 wirklich große, wirklich scharfe Messer, also mit so Klingen von locker 20 Zentimeter, ja, also so richtig große
Kochmesser.
Oh. Ja, genau, so richtig große, die lagen neben ihr und eine Fleischgabel noch, genau, eine Fleischgabel und 2 so Küchenmesser.
Die hätte auch einfach fliegen können und irgendjemanden in den Nacken gehen oder...
Also das war tatsächlich das, was ich dann hinterher auch dachte, so, es hätte leicht passieren können, dass sie, weil sie ist wirklich mit Kontakt zu beiden Seiten an Leuten, also deswegen ist auch der Sturz abgefedert worden, weil sie halt praktisch in eine Menge gefallen ist, gell? Also von Leuten, die da gespült haben und geräumt haben und sowas, also die hätte leicht meinen Bruder, mich und meine Frau abstechen können mit Fleischgabel und 2 Messern, also es hätte leicht passieren können, also es hätte richtig, richtig garstig enden können. Was es zum Glück nicht ist. Wir haben ihr dann hochgeholfen und dann halt gemerkt, dass sie halt an der Hand relativ stark blutet. Und dann hieß es gleich, mein Vater hat sich's angeguckt, hat gesagt, oh ja, das müssen wir auf jeden Fall nehmen.
Ich hol mal die Nähmaschine.
So ungefähr, genau. Ist sofort runtergegangen, um den Steri anzuwerfen und Equipment zu sterilisieren und zu schauen, ob er überhaupt noch Fäden hat, weil mein Vater ist ja 80 geworden und halt schon jetzt seit geraumer Zeit berentet. Also es ist tatsächlich
raus
ist das nicht,
aus dem Nähbusiness eigentlich.
Ist eigentlich aus dem Nähbusiness raus, macht das aber immer noch gerne. Aber gut, irgendwann fehlt einem das Equipment dann halt auch, gell? Auch ob wir Anästhetikum haben.
Aber also Anästhetikum ist, glaube ich, nicht so leicht zu bekommen, aber sterile Fäden müsst ihr doch kriegen, oder?
Ja, Anästhetikum ist auch leicht zu bekommen.
Echt?
Man muss es halt nur machen, weil ja, der ist hat keinen Kassenarztsitz, aber der hat ja, ich glaube, für immer seinen Arztstatus und kann ja Privatrezepte ausstellen.
Ach so, und dann schreibt er sich selber ein Privatrezept und holt sich einfach die Drogen, auf die er Bock hat.
Ja, genau. Das geht schon. Das kann er schon machen. Aber er muss es dann halt machen.
Ungeil eigentlich.
Nee, ist überhaupt nicht ungeil.
Überlegst du doch nochmal was Neues zu studieren, Bob.
Ich muss sagen, ich genieße das sehr, dass meine Eltern diesen Status noch haben, weil ich weiß halt, dass ich jederzeit theoretisch Zugriff auf alles habe, falls es nötig wird. Gell? Also
auf alles, was du dir leisten kannst, weil Privatrezept muss ja komplett selber bezahlen.
Das ist schon klar, genau, das ist schon klar, aber dass ich eben so im Notfall, gell, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, am Wochenende, wenn mein Kind irgendwas dringend braucht, dann noch dringend irgendeinen beschissenen Notfalldienst zu finden, sondern zur Not, ja, stellt mein Vater das Rezept halt erstmal aus und dann diskutieren wir das einfach am Montag mit dem Kinderarzt, ja, in welcher Form auch immer. Also das ist so, das ist ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen.
Ja,
und ja, aber hier war es halt so, ja, mal gucken, ob wir überhaupt das Equipment da haben, und dann kurz drauf habe ich dann melden können aus dem Keller von meinem Vater, ja, ist genug Equipment da. Sie haben es dann erstmal natürlich verbunden, dass halt erstmal die Blutung ein bisschen gestoppt ist und so, aber es war klar, es muss genäht werden. Und dann war halt die Frage, fällt dir dieser Nachmittag jetzt ins Wasser? Also muss meine Mutter ins Krankenhaus gefahren werden? Oder kann mein Vater das selbst nähen? Und ja, konnte er. Und dann hieß es ja, wo ist das Licht am besten? Einmal natürlich zum Nähen und zweitens natürlich zum Fotos machen. meine Schwester hat auch ganz ehrlich gesagt, geht auf die Terrasse, da können wir die besten Bilder machen. So, ja, stimmt. Und es gibt auch so Bilder, so, wo dann eben irgendwie drei Leute außen rum stehen und Fotos machen und dann, und das wird auch noch fotografiert, ja, also es war wirklich, es war gut dokumentiert. Und ja, mein Vater hat dann eben dieses Anästhetikum in die Wunde gespritzt, also nicht Leitungsanästhesie, weil das mochte meine Mutter nicht, was ich verstehen kann, das hatte ich auch schon mal, das ist nicht so schön. Und dieses in die Wunde ist eigentlich...
Was für ein nicht, Ding? Leitung? Ach so, wenn man irgendwie
die Leitungsanästhesie. Genau, ja.
Mhm.
Und dieses in die Wunde, das hat mein Vater damals, als er mich genäht hat, auch bei mir gemacht. Das ist sehr unproblematisch. Also das ist so nicht ganz nach Lehrbuch, aber ja, kann man schon machen, weil da wird halt genau da anästhesiert, wo es halt, wo die Action ist, gell?
Oh, das hatte ich, als ich meine Platzwunde hatte mit 10.
Ja, genau. Und meine Mutter hat erstmal gesagt, ja, wir müssen erst mal gucken, ob das überhaupt wirkt. Und dann hat sie gemeint, ja, das müsste aber schon noch wirken. Weil sie hatte nämlich ein anderes Anästhetikum im Kopf, was sie irgendwie gesehen hatte neulich, keine Ahnung, war irgendwas. Sie wusste, dass wir noch welches haben, was nicht abgelaufen ist. Mein Vater wusste das aber nicht und hat welches genommen, was 8 Jahre abgelaufen war. Das hat meine Mutter aber erst gemerkt, nachdem alles gelaufen ist. Hä? Das ist ja gar nicht das, was ich neulich gesehen habe. Naja, aber es hat gewirkt.
Krass, wie lange so Medikamente dann doch wirken, nachdem die abgelaufen sind.
Ja, kommt wahrscheinlich extrem drauf an, was für eine Art von Medikament das ist, ob das schlau ist, das zu tun. Ich meine, bei einem Anästhetikum, ja, das wirkt dann halt eventuell nicht mehr. Ja,
das ist ja halt es das. Gibt so...
Ist halt die Frage, ob es nicht vergiftet, so, genau.
Genau.
Immer so ein, genau. So ein Beispiel, wo irgendein Stoff sich nach einer Zeit zersetzt.
Ja.
Und dann irgendwas Garstiges, irgendein Abbauprodukt dieses Zersetzungsprozesses ist irgendwas völlig Garstiges. Ich kriege die Details nicht mehr zusammen, aber es gibt sowas. Es ist fies.
Genau, da muss man dann hoffen, dass der Arzt, auch dann mein Vater, noch genug Pharmakologie drauf hat, dass er eben diesen Fall kennt. Gell? Keine Ahnung.
Ja.
Hoffe ich, dass das so ist. Habe ich aber auch das Gefühl, dass das so ist. Und ja, dann hat er eben lustig vor sich hingenäht. Er hat dann ist die Zange von der Nadel abgerutscht, weil irgendwie die Zange nicht richtig blockiert hat, also praktisch hat genäht und dann hat er gemeint, so, es hat kein Knoten gemacht. Ja, was ist denn da los? Hat es nochmal gemacht? Kein Knoten. Und meine Mutter dann so, du rutscht immer ab. Und er so, was, ich rutsch ab? Das war wirklich so richtig Comedy-mäßig.
Und so lustig. Deine Mutter natürlich dann auch schmerzfrei natürlich und richtig gut gelaunt.
Irgendwie. Ja, genau, war sehr lustig. Habt ihr ja gesehen auf dem Bild, sehr heiter. Und ja, dann haben sie es aber hingekriegt, da hat irgendwie die Zange nicht richtig arretiert gehabt. Das hat er dann gemacht und dann hat es auch geklappt. Dann hat nach 2 Stichen, er hat gemeint, so, ja, 2 bis 3 Stiche werden wir schon brauchen. Ich habe das, also es war wirklich eine große Wunde, habe ich gedacht, so, oh, also 3 geben es bestimmt. Und nach 2 Stichen war die Nadel verbogen. Ja, keine Ahnung, ob meine Mutter so eine krasse Schwarte an ihrem kleinen Finger hat. Ich weiß nicht, woran es lag, ja. Aber wie war die Nadel verbogen? Mein Vater hat die durchgekrotzt beim dritten Stich. Hat auch ein bisschen wehgetan. Aber ja, hat noch geklappt, aber es war wirklich, also war richtig, die war richtig verbogen. Also sie war nicht so, wie die sein sollte. Die soll ja so geschwungen sein, wie so eine Sichel, ja, aber das war eher wie eine verbogene Büroklammer. Und ja, dann hat er das zugeknotet. 3 Stiche, wunderbar. Und dann sieht er so, oh, da ist ja noch eine Wunde. Die ist ja noch größer als die andere. Die war halt zwischen den Fingern, praktisch so an der Seite vom Finger, aber die hatte man halt nicht gesehen, weil es vorher so geblutet hatte, dass die Wunde gar nicht aufgefallen ist. Aber es war im Endeffekt so, er hatte diese eine Wunde genäht und danach gemerkt so, oh, die eigentliche Wunde kommt erst noch. Und die war aber jetzt ja auch gar nicht betäubt und so.
Krass.
Egal, wird weiter. Da hat meine Mutter auch ein bisschen geoutscht, aber hat auch, ja, hat auch.
Ach so, die hat er dann gar nicht mehr betäubt.
Nee, das macht man dann, ich glaube, das hat er irgendwo hingelegt, war dann nicht mehr steril und sowas. Das macht man dann nicht mehr. Das Lustige war ja, das habt ihr auch gesehen, dass meine Mutter ja noch assistiert hat. Die hat ja immer die Fäden abgeschnitten, ja. Die hat immer mit der rechten Hand hat die Schere gehalten und hat dann sich selbst die Fäden abgeschnitten.
Das ist so krass.
Was wirklich kurios war.
Die ist schon hart im Nehmen, ja.
Ja, meine Mutter ist schon hart im Nehmen. Und ja, und es ist echt schön geworden. Meine Mutter hat mir heute ein Bild geschickt. Ist eine schöne Naht. Also, ist ja erst 2 Tage her. Ja, und ja gut, und es hat halt den Tag schon sehr gerettet. Also, weil, ja, ins Krankenhaus fahren wäre halt echt blöd gewesen. Und ja. So hat mein Vater auch mal Spaß gehabt. Ist ja auch nett.
Der hat da schon, auch das mal. Merkt man, ne? Das
habe ich gerade mal ein Bild geschickt von vom Jetzt-Zustand. Ja, der hatte auch Spaß dran, klar. Das ist ja
immer
schön, gell? Schönes Flickwerk.
Sehr hübsch. Sehr, sehr
aber
hübsch.
Aber nicht geschwollen oder so, gell? Also es sieht
nicht
gut aus. Also, ja. Aber man sieht, an der Seite geht eben auch so eine Naht noch runter, gell? Zwischen den Fingern. Ja. Nee, der hat er früher auch immer Wert gelegt drauf, dass diese handwerklichen Aspekte seines Berufs ihm schon auch Spaß machen. Also auch so Warzen wegkautern mit diesem elektrischen Messer und so und so kleine Operationen und sowas und so Sachen zusammenflicken. Das hat ihm immer Spaß gemacht. Also halt nicht nur Befindlichkeiten, sondern auch echte Probleme zusammenschrauben. Das fand er immer gut. Und ja, fand er auch jetzt, glaube ich, gut. Ja, aber gut.
Ja.
Ist ja alles gut gegangen. Also ich habe dann hinterher auch gedacht, boah, was wäre gewesen, wenn die dieses Messer irgendwann in den Bauch gestochen hätte. Das wäre echt unschön gewesen. Aber gut, haben wir Glück gehabt. War so eine Fleischgabel im Bein, ist auch nicht schön wahrscheinlich.
Überhaupt nicht. Vorhin, als der Stefan die Anmoderation gemacht hat, kurz davor, habe ich überlegt, falls ich die Anmoderation übernehmen müsste, wollte ich irgendwas von, du hattest in unser Dokument geschrieben, Ostermassaker, und ich wollte dann irgendwie eine Assoziation, dass es vielleicht nicht so schlimm ist wie The Passion of the Christ oder so von mit Mel Gibson. Aber jetzt, wenn ich die Bilder so sehe und alles, was du so erzählt hast. Ja, okay, der Film ist vielleicht schon ein bisschen brutaler noch, aber.
Dornenkrone am Finger und so, gell? Ja, ja.
Ja, das ist jetzt alles, es ist sehr unappetitlich. Weil diese Fotos, die du geschickt hast, jetzt vor dem Podcast noch, ja. Was Stefan erwähnt hatte, wo deine Mutter so gemütlich da sitzt und deine Schwester hängt.
Über den Tisch macht Bilder
mit Handy und macht Großaufnahmenbilder. Und der Rest der Familie sitzt so nebendran und plaudert
zum Teil namenslos so.
Schaut ja, teilweise stimmt. Nicht hin, manche gucken hin, deine Frau steht so in der Tür und schaut nach den Kindern wahrscheinlich.
Genau.
Fantastisch.
Das ist ganz normal im Hause Perner. Ja, so ist das bei uns. Schön. Ja, und wir hatten ja eine sehr gute Freundin von mir mit dabei, die zum ersten Mal bei meinen Eltern mit war. Die ist häufig bei uns an Feiertagen und war aber zum ersten Mal bei meinen Eltern und wir hatten sie so ein bisschen gebrieft, was so passieren könnte und so. Und
es war halt das volle Programm, was sie da gekriegt haben. Auch hinterher gemeint so.
Also statt einfach ein bisschen zu krokettieren mit euch, wurde gleich genäht.
Genau, ja, du hast ja erzählt, dass es aufregend werden könnte, aber so aufregend, Ja, aber echt gut.
Das, wo deine Mutter das, den Faden abschneidet, man, wenn man nicht jetzt die Geschichte kennt, dass sie den Faden abschneidet, okay. Es könnte aber, wenn man es nicht kennt, die Geschichte auch so sein, dass sie versucht, da noch weiter dran rumzuschneiden, weil das, die Schere ist so nah am Finger, dass man erstmal im ersten Augenblick auf der WhatsApp-Auflösung vom Foto nicht so genau weiß, was sie da jetzt eigentlich genau schneidet. Da hat
stimmt,
meine
ja,
Fantasie,
auch in der Wunde schneiden, ja.
Da hat meine Fantasie, bevor du das jetzt erklärt hast, auch erstmal noch ein bisschen wild gedreht, aber ich wollte auf die Erläuterungen warten.
Ja, stimmt, ja. Es könnte auch, als würde sie gerade in der Wunde noch ein bisschen rumbohren.
Ja,
könnte es auch sein, ja.
Aber den Spaß, den sie dabei hat, das ist echt krass.
So. Ja, ist gut, gell, wie sie da sitzt und jauchzt.
Die beiden da sitzen und er näht sie ein bisschen und sie schnippelt ein bisschen. Und ach ja, nö, so machen wir das, wenn uns langweilig ist.
Ja, genau.
Wir hatten das ja schon mal irgendwann hier in der Sendung. Die Geschichten, die deine Eltern so erzählen von vergangenen Reisen und irgendwelchen
Partys. Dann habe ich ihr das und das gegeben. Da war sie 24 Stunden ausgenockt. Ah ja, okay.
Da war sie so betrunken, da musste ich ihr XY spritzen. Ich so, what,
bitte? Nee, sie musste sich selbst spritzen, weil er auch so betrunken war. Die musste sich den Oberschenkel spritzen, weil sie nichts anderes mehr getroffen hat und mein Vater zu betrunken war. Ja.
Ja, kann ja mal passieren.
Habt ihr euch schon mal selber was gespritzt? Ah, dann brauche ich euch nicht fragen.
Gar keinen Fall.
Ja, ich hatte das doch
die
mal.
Theresa, ja? Die Theresa hat auch so gemeint, so, oh, hier, geh da nicht hin, guck da nicht zu, du kippst doch da gleich um. Da habe ich gesagt, nee, da kipp ich nicht um, das ist kein Problem. Angucken kann ich mir das, solange die Spritze sich mir nicht nähert und das, dieses Nähen, das ist, also Blut sehen kann ich, das ist nicht das Ding. Ich glaube, dieses Durchstechen von Haut, ich glaube, wenn er, die Leitungsanästhesie hätte ich mir, glaube ich, nicht anschauen wollen, aber Nee, das, was du da manchmal machst, das ist völlig unbegreiflich. Also
das mit den Spenden, ja gut, das ist ja nochmal was ganz anderes. Nee, aber ich...
Nee, aber dir selbst, dann, du musst dir doch so einen Gerinnungshemmer und sowas spritzen und sowas.
Ja, nee, weiße Blutkörbchenproduktion, aber das ist eher genau. Nee, aber ich hatte genau mit dem Gerinnungshemmer da... Nee, ich weiß nicht, was das war. Thrombosespritzen waren das, genau. Da hatte ich doch irgendwie was mit dem Fuß.
So ein Gerinnungshemmer, oder?
Ich weiß nicht, was die da spritzen. Und da hat er auch gemeint, so ja, jeden Tag eine Spritze. Schaffen sie das?
Boah. So, nein.
Ja, schaffe ich, krieg ich hin. Und die ersten zwei Tage oder so war auch schon ein bisschen so, oh, okay, jetzt 1, 2, 3 und dann stichst es dir rein und du merkst halt gar nichts. Null. Also du spürst es nicht.
So, echt? Weil die so dünn ist oder was?
Das ist eine ganz, ganz dünne Nadel. Du hast auch im Bauchfett, also jedenfalls in meinem ausreichenden Bauchfett, also damals war das ja noch nicht so viel wie jetzt, hast du auch nicht so viele Nervenzellen. Und wenn du dann halt keine triffst und irgendwo dazwischen spritzt, du merkst, also ich habe halt wirklich nichts gemerkt. Ich war sehr, sehr enttäuscht.
Du Arme.
So, puff. Das hast du jetzt echt gar nicht gemerkt. Und dann ist halt auch irgendwie, nach 2 Tagen ist dann dieses komische Gefühl weg und dann kannst du halt einfach so machen.
Okay, ja, die ersten 2 Mal. Natürlich, warum das viele so unproblematisch machen. Also ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie das... Ja, aber gut, ja. Stimmt schon, da ist ja wenig an Nervenzeugs. Schon wahr. Genau.
Ist halt, ist nicht viel und ja, klar, irgendwann triffst du dann auch mal was und dann tut's halt, weiß ich nicht, so wie weh, wenn du dich mit dem Fingernagel, den du nicht glatt gefeilt hast, am Bauch kratzt und mal irgendwie so ein bisschen was also nicht mal aufschürft, aber so, wie es halt manchmal piekst. Also immer noch bei weitem nicht schlimm.
Ja, aber das ist ja psychisch, also das ist ja klar.
Ja, nee, also, bei dir ist das anders. Ja. Du hast ja nicht Angst, also du hast ja überhaupt keine Probleme, über Zäune zu springen und dir dabei den Unterarm aufzureißen.
Ja, genau.
Ist es bald wieder Weltjugendtag, fällt mir dabei ein. Ich hatte schon überlegt, ob ich dir und dem Kasi Bescheid sage, ob ihr mal vorbeikommen wollt.
Unbedingt.
Es ist, ja, nee, ich glaube, nee, genau, erste Juni-Wochenende. Cool. Erste Juni-Wochenende. Wir können ja nochmal in Off-Air drüber sprechen. Ja, da können wir aber schlecht mit unseren Familien drüber laufen. Also irgendwie, ja, die erste Runde, aber dann.
Ja, nee. Ja, nee, fällt mir wenig Dings ein, Szenario ein, wie man das machen kann. Vielleicht sind wir auch da ein bisschen alt für. Könnte sein.
Ja, das kann auch sein. Ja.
Nee, aber ja. Ja, war lustig. Also war ein ereignisreiches Ostern. Hat Spaß gemacht.
Erlebt wenigstens was. Ja, und wenn du sagst, dass die Stimmung gerettet hat, also wenn es eh gerade am Kippen war und dann alle was zu tun hat.
Ja, und war auch so, ist ja auch dann alles erleichtert, gell? Ist ja dann egal, weswegen sie erleichtert sind, aber alle gehen da mit einem erleichterten Gefühl raus und alles wieder gut. Also es hat auf mehrere Weisen hat es die Stimmung gerettet. Sowohl, dass das passiert ist, als auch, wie es dann passiert ist. Oder wie es dann gelöst wurde. War echt gut. Also, ja.
Ne?
Und mal etwas zu erzählen.
Absolut.
Mindestens das, ja. Bob, willst du auch was zu Ostern erzählen oder kommst du da nicht mit?
Ich war bei keinem, von daher.
Ich auch nicht.
Bei was?
So, wie ich erwartet hatte.
Gottesdienst.
Oh nee. Kann ich auch
nee.
Kann ich auch nicht mit dienen. wir haben irgendwie nur viel zu viel Eier gemacht, beziehungsweise dann noch mal von der Verwandtschaft plötzlich 10 Eier geschenkt gekriegt. Und also ich habe, glaube ich, jetzt noch 18 vor mir oder so.
Puh. Nee, wir haben unsere gut geschafft. Also noch ein paar haben wir, aber.
Weil die Kinder mögen keine und dann wird's halt anstrengend.
Ja, dann wird's anstrengend. Nee, unsere mögen Eier.
Oh, das ist gut. Ja, und unsere Große hat doch mit der Rosa zusammen Eier gegessen.
Mhm.
So mit diesem Brötchen eintauchen und das Eigelb dann essen und so.
Ja.
Das, aber ich glaube auch nur, weil die gegessen hat, weil jetzt bei uns zu Hause Eigelb geht gar nicht. Also rührt sie nicht
an. War nur der Gruppenzwang.
Aber wenn sie da zusammen mit anderen ist und so, dann ja, okay, esse ich. Das war auch sehr schön. Ja, okay. Gerade war es blutig. Ich hoffe, jetzt wird es nicht blutig. Der Bob erzählt von einem Synology-Upgrade.
Was ist denn Synology?
Das ist mein lustiger Netzwerkspeicher. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht in die Sendung heben.
Da bist du aber von einem befreundeten Podcaster genötigt worden.
Bin ich von einem befreundeten Podcaster genötigt worden. Ich habe heute bei BeReal mich selbst dabei fotografiert und das dann entsprechend gepostet, weil es die Zeit war, wo ich gerade meine Synology auseinandergebaut habe. Das ist dieses Netzwerkspeicher-Schnupsi, wo quasi im Grunde ist das ein kleiner Mini-Server mit einem Haufen Festplatten drin.
Ach, das ist eine Synology? Ah, ich hätte es jetzt für einen Backofen gehalten. Ich habe da vorhin durchgeguckt, dachte so, was hat denn da für einen Backofen? Ah ja, gut, von mir aus. Oder
Daniel hat es
ich habe gar nicht
gehalten.
Verstanden, aber ja, ich habe auch eher an sowas gedacht, aber ich konnte es gar nicht zuordnen irgendwie.
Ja, das Ding, wenn man die Festplatten rausnimmt, ist es halt einfach ein großer leerer Kasten. Aber
der
im Grunde,
ist ganz schön dreckig, gell? Also.
Ja, ohne Scheiß, ey, da war's das Ding, das hat zwei riesige Lüfter hinten und es steht halt bei mir im Flur, oben auf dem Schrank, auf so einem Flurschrank und die Lüfter laufen die ganze Zeit, das Ding läuft 24/7 und ja, was das an Staub reinsaugt und dann irgendwie so überall drin in sich hängen bleibt, ist schon beeindruckend. Also ich musste das auch ein bisschen sauber machen. Und ja, ich hatte es jetzt mal geupgradet, weil es ist ja wirklich faszinierend. Ich habe mir das Teil damals gekauft mit der Maßgabe, ich will mal meine ganzen Daten irgendwie, meine Festplatten sind zu voll, ich muss meine Daten irgendwo hin tun und sie nur auf externe Festplatten zu tun. Und dann darauf zu warten, dass diese externe Festplatte stirbt und alle Daten, die da drauf sind, weg sind, war mir irgendwie zu blöd. Also wollte ich was mit RAID und Chick und Backup und Zeug. Dann habe ich so ein Ding gekauft und habe halt damals ein bisschen ein besseres Modell gekauft, wie ich das immer so tue. Aber noch in der Annahme, mal sehen, wofür ich das noch wo verwenden werde. Und mittlerweile, da läuft mein Smart Home System drauf, da läuft mein Plex Media Server drauf, da läuft irgendwie der lokale Ad-Blocking Pi-Hole DNS Server und da läuft irgendwie ein bisschen so CDN-Unterstützung für unseren Sneakpot Server drauf, weil der Sneakpot Server irgendwann mal ist ihm der Festplattenplatz ausgegangen und die ganz, ganz alten Folgen liegen jetzt auch auf diesem NAS-System und noch zig andere Sachen. Es wird einfach immer mehr, was diese Kiste so leisten kann, weil wenn man so merkt, es steht hier eh rum, es verbraucht den Strom, den es halt braucht und dann lasse ich es besser auch irgendwas Sinnvolles tun, weil ich zahle ja im Grunde dafür. Muss ich ja nicht im Zweifel, wenn noch Kapazitäten da sind, muss ich ja nicht externe Dienstleister dafür bezahlen, wenn das Ding das auch machen könnte. Und ja, so waren wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, dass es ein bisschen out of Arbeitsspeicher ist. Also RAM war das Problem und habe ich jetzt ein bisschen aufgerüstet. Offiziell unterstützt das Ding nur bis 8 GB. Jetzt habe ich 12 drin, es läuft trotzdem. Mal gucken, wie sich das verhält. Habe ich vorher gelesen, dass das Leute gemacht haben, dass das geht. Andere haben sogar, glaube ich, bis 16 oder so geschafft. Da hätte ich jetzt irgendwie das Ding noch weiter auseinanderschrauben müssen, um an den anderen RAM-Riegel ranzukommen. Offiziell hat es nur einen Expansion-Port. Und ich habe ihm eine SSD eingebaut als Read-Cache. Weil es ist schon beeindruckend, wenn man so aus der SSD-Welt jetzt so von seinen Laptops her kommt und im Grunde diese Welt von drehenden Festplatten eigentlich gar nicht mehr so kennt. Und du hast da so ein RAID-System mit 4 drehenden Festplatten, die alle nur 5400 Umdrehungen schnell sind, so wie man das so früher hatte. Und 5400 oder 5900 ist ja so die langsame Klasse von früher. Die schnellen waren ja 7, 2 oder 10.000 Umdrehungen. Das ist schon immer so ein Moment, wo man merkt, so, ah ja, so war das früher. Ich habe so mehrere Linux-Subsysteme auf dem Ding laufen und du machst da irgendwas und dann hörst du dieses Ding, wenn ich die Tür zum Flur offen habe, dann kann ich das Rattern hören von den Festplatten und dann hörst du dieses typische alte Geräusch von so großen 3,5 Zoll Festplatten, auf denen rumgesägt wird, 4 Stück davon gleichzeitig und es ist alles etwas gemächlich und jetzt habe ich dem Ding einen SSD-basierten 250 GB großen Read-Cache verpasst und es sollte so Random-Access-Zugriff auf dieses RAID-Array von den großen Festplatten ein bisschen schneller machen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Der mehr an Arbeitsspeicher, den habe ich schon deutlich gespürt, als ich heute ein bisschen damit rumgespielt habe. Und das BeReal hat mich halt genau erwischt und da hat mich dann halt der Daniel aufgefordert, das jetzt hier zu erzählen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht erzählen wollte. Ich das Teil mal ausgemacht und zerlegt und sauber gemacht und dann wieder zusammengebaut habe und jetzt ist es wieder schick. Und jetzt kann ich mir wieder überlegen, was ich mit den neuen 8 GB Arbeitsspeicher mache, was ich dem Ding jetzt noch alles aufhalse, was man noch so alles in Synology machen lassen könnte.
Also der setzt,
eh schon mal rumstehen
hat. Er sitzt komplett, was bei mir Raspberry Pis machen. Also Plex, IO Broker, wie sie alle heißen.
Genau, das habe ich alles in Docker-Containern da drin laufen. Docker wird von dem Synology-Betriebssystem so sehr gut integriert. Also da gibt es eine GUI für, da musst du dir nicht viel oder eigentlich gar nicht auf der Kommandozeile die Finger schmutzig machen. Und dann kannst du einfach sagen, ja, ich brauche jetzt hier Pi-Hole als Docker-Image, legst es da an, gibst ihm einen Speicherplatz irgendwo, wo er seine Dateien hinschreiben kann, startest das Ding, dann frisst es dir ein paar hundert oder Gigabyte, ein paar hundert Megabyte von deinem RAM weg und dann hast du da so einen Docker-Container und dann musst du dich noch darum kümmern, wie du den aktualisierst, aber auch das ist relativ easy und dann hast du das Pi-Hole auf der Kiste laufen und kannst einen
dann im Raspberry Pis. Was natürlich auch schön schnell ist.
Ja, naja, was heißt im RAM? Ja, es bootet schon von der Platte hoch, aber das, was dann läuft, ist natürlich relativ schnell gecached, ja, ist klar. Es ist immer lustig, wenn ich mit dem Ding rumspiele und das Pi-Hole dabei ausmache, du kennst das wahrscheinlich auch, dann funktioniert ja für alle Clients im Netz der DNS-Server nicht mehr. Und wer das dann natürlich immer als erstes merkt, ist die werte Ehefrau. neulich habe ich
noch nie passiert.
Einfach nur Pi-Hole geupdatet in der Mittagspause. Ich gedacht so, ja, das Ding schreit nach einem Update, jetzt mache ich das mal. Dann habe ich den Docker-Container ausgemacht, habe das Update angeworfen und wieder angemacht. Das ist ein Vorgang, der dauert, ja, da sind noch ein paar mehr Docker-Container bei der Gelegenheit mit abgedatet worden. Also insgesamt hat der Vorgang für alle Container wahrscheinlich sowas wie 5,5, 6 Minuten oder so gedauert. Für den Einzelnen geht es viel, viel schneller, aber es war halt eine ganze Latte dann davon, die dann gleich alle geupdatet werden wollten. Und ich habe es halt extra so in der Mittagspause, sie war am Kochen und ich saß mit den Kindern schon am Tisch und ich hatte es ganz kurz vorher, bevor ich mich an den Tisch gesetzt habe, so das Letzte, was ich gemacht habe am Rechner, war das Anklicken, dass es losläuft. Und natürlich während des Kochens, sie rührt irgendwas um, macht einen Deckel drauf, nimmt ihr Handy und will irgendwas gucken und dann hast du das Internet kaputt gemacht. Natürlich, genau in diesem Augenblick muss sie irgendwas an ihrem Handy fummeln. So, ja, ich habe das Internet kaputt gemacht. Ja. Es kam dann ja wieder nach wenigen Minuten.
Nö, aber bei mir geht's. Wieso? Was ist denn los?
Muss einfach nur deinen DNS-Server kurz umbiegen, dass die Fritzbox deine DNS kriegst du hin, oder?
Ist nicht schwer.
Der schnellste Trick ist tatsächlich einfach das WLAN ausmachen und über Mobilfunk.
Stimmt,
ja. Das alles wieder. Ja. Das WLAN ist halt kaputt. Also was heißt kaputt? Es funktioniert ja alles, nur der DNS-Server antwortet halt nicht mehr und dann ist das meiste vom Internet ziemlich unbenutzbar, wenn man keinen DNS-Server hat.
Das macht nicht mehr so viel Spaß.
Nee. Wenn das Handy klug wäre, würde es merken, dass übers WLAN kein Internet kommt und würde sich einen anderen Weg ins Internet suchen, also Daten.
Ja, aber das kann halt auch ganz schön schief gehen, wenn du irgendwo bist, wo es nur so halb gut geht und du dauernd Daten mitziehst und dann bist du irgendwie am dritten Arbeitstag oder am dritten Tag im Monat, ist dann deine Daten schon wieder leer. Deswegen, ja, klug, aber nein, klug.
Na gut, das kann ja klug sein und es dir anbieten und sagen, hier, ich habe das Gefühl, da das WLAN ist scheiße gerade, möchten wir über Daten? Und dann kannst du ja sagen.
Es gibt im iPhone-Betriebssystem, in iOS gibt es so einen Schalter, der nennt sich Wi-Fi Assist.
Ja.
Und der heißt genau das, also automatically use cellular data when Wi-Fi connection is poor. Was das genau bedeutet und ab wann das anschaltet, ist echt eine Frage, die ich auch noch nie richtig recherchiert habe, aber die Idee ist schon sowas, wenn es irgendwie übers WLAN nicht geht, weil du vielleicht in irgendeinem Hotspot in irgendeinem, was weiß ich, im Starbucks sitzt oder sonst wo und du sitzt ein bisschen zu weit weg von dem Ding und es funktioniert so mal oder in so schlechten Hotel-WLAN oder sowas, dass er dann sagt, naja, komm, hier hast du noch ein paar Daten vom 5G. Aber ist halt schon fies, weil ja, gut, du denkst halt gegebenenfalls, oh ja, ich bin ja im WLAN, jetzt mache ich hier mal den fetten Upload.
Netflix.
Ja, Netflix oder ich schicke meine ganzen krassen Videos, die ich gedreht habe im Urlaub, jetzt so alle mal in die Cloud oder so. Und einen Tag
gut,
später stellt sich
halt
raus.
Von der Idee aus, dass beide Internetzugänge ubiquitär sind und dass sie nur unterschiedlich schnell sind und dass man dann nur die Entscheidung darüber trifft, welcher gerade besser und schneller ist und eben nicht mit einberechnet, dass einer davon endlich ist.
Ja, nee, das versteht das, das versteht das iOS-Betriebssystem schon, dass das so ist, dass die meisten Leute ihre mobilen Daten limitiert haben. Weil ganz viele Funktionen, sowas wie App-Updates oder so, da ist es schon so, wenn du das anklickst und du bist im WLAN, dann sagt er einfach, jawohl, mache ich und fängt an. Und wenn du dasselbe Ding anklickst, während du nicht im WLAN bist, dann sagt er immer, übrigens, du bist nicht im WLAN. Willst du das jetzt wirklich, das ist hier 219 Megabyte groß, drück hier nochmal bitte auf bestätigen, dass du das, also das weiß das Betriebssystem schon, dass, und deshalb kannst du das ja wahrscheinlich auch extra an- und ausschalten. Ich hatte jetzt diesen Fall tatsächlich, weil die Telekom hat ja im März allen Telekom-Benutzern, Telekom-Vertragskunden, unendlich Daten geschenkt für den März 2023. Und das kam ja sehr passend für meinen Urlaub, weil der war ja komplett im März und ich hatte dann in der EU waren es dann nur 56 Gigabyte und nicht unendlich, aber ich hatte 56 Gigabyte ist auch nicht wenig, von daher ich hatte faktisch unendlich Daten. Also habe ich mal ausprobiert, wie der unendlich Daten-Lifestyle so ist und habe an meinem Telefon alles auf Gib ihm dreckig geschaltet. Alle diese, diese Knöpfe, wo man so machen kann, so was weiß ich. Apple Music, Streaming.
Nur im WLAN, ganz vorsichtig, nur wenig.
Genau.
So. Und nee, volles genau, Rohr, Rotz rein.
Volles Rohr. Und dann der Apple Photo Library gesagt, so, ja, wenn du was hochladen möchtest, wenn ich was fotografiert oder ein Video gemacht habe, ja, dann lädst du das halt hoch, ne? Gib ihm. Und App-Updates, alles. Hol dir, was du brauchst. Und dann habe ich mir quasi einen Knoten ins Taschentuch gemacht für Ende März in meine Reminders-App und habe reingeschrieben, so 31.3. alles wieder zurückschalten. Dann kam diese Nachricht, diese
bloß
Reminder am 31. Genau, und ich habe natürlich was vergessen. Und dann war es irgendwie so, weiß nicht, 5., 6., 7. April, also jetzt vor ein paar Tagen erst. Und ich gucke so auf meine verbrauchten Daten und sehe irgendwie 1,2 Gigabyte verbraucht, so innerhalb von 5 Tagen. Und ich bin so, interesting, was ist das? Dann habe ich so durchgeschaut und habe halt nichts gefunden. Ich hatte Fotos, hatte ich wieder zurückgestellt, App Store hatte ich zurückgestellt.
Ja, aber du kannst doch anzeigen lassen, was die Daten verbraucht hat. oder?
Ja, genau.
Also da, bei das, Android das, geht das.
Das geht bei iOS auch, das musst du aber händisch da quasi nullen sozusagen. Und es war halt zuletzt genullt irgendwann Mitte letzten Jahres oder so. Das heißt, die Zahlen, die da drin standen, die waren alle komplett unbrauchbar. Da standen halt riesige Gigabyte-Zahlen, was irgendwelche Apps, irgendwelche Systemdienste irgendwann mal gefressen hatten.
Okay.
Okay, dann habe ich das Ding also genullt, diese Zahl, diesen Zähler. Und hab dann gedacht so, okay, das lässt jetzt nochmal einen Tag laufen oder zwei und dann guckst du mal. Nach dem ersten Tag war überhaupt nichts Auffälliges zu sehen und dann habe ich es irgendwie nochmal ein, zwei Tage vergessen und dann habe ich wieder irgendwann reingeguckt und dann habe ich gesehen, okay, 790 Megabyte Apple Music und dann dachte ich so, Apple Music, irgendwie paar wenige Tracks im Auto gehört oder so, aber wieso denn 790 Megabyte, dann bin ich da nochmal in die Einstellung und ja, ich war gründlich beim gib's dir dreckig einstellen. Ich habe halt eingestellt, er soll mobil und im WLAN, er soll immer lossless streamen. So komprimierten Kram brauchst du nicht. Das ist natürlich so. Ja, hat er sich dann halt mal genehmigt. Ne? Okay, dann habe ich das zurückgestellt und siehe da, dann hat es aufgehört. Seitdem bewegt es sich wieder nur im Megabyte oder wenige 100 Megabyte Bereich für ein paar Tage und nicht mehr im Gigabyte Bereich, was dann doch besser ist. Aber da merkt man, wie viele Stellschrauben es so gibt, an denen man drehen kann und was man, wo man sich einfach so überall einschränken muss, weil diese Tarifstrukturen in Deutschland halt immer noch so absurd sind.
Ja.
Ist ja in anderen Ländern einfach nicht so und müsste ja auch nicht so sein, aber naja, generiert halt Geld für die Anbieter und dann wird das gemolken.
Ja, genau.
Ja, und wenn man dann sieht, dass sie allen ihren Kunden unendlich Daten schenken, und dann aber im nächsten Satz irgendwie so einen Quatsch erzählen von wegen, ja, wenn wir das überall immer für alle machen würden, dann würden ja die Netze überlastet, so.
Haben wir jetzt gesehen, gell?
Funktioniert im März, so war ja nicht.
Monat also, probiert. What? Ja, und sie müssen doch jetzt StreamOn abschalten und ja, da kriegst du auch nochmal 90 Tage für.
Kriegst du 90 Tage unendlich Daten geschenkt, was ein ziemlich, ziemlich freches, ein ziemlich frech kleines Geschenk ist dafür, verglichen mit dem, was sie dir abschalten.
Ja, ja.
Also das war ja für immer sozusagen dieses Stream-On, also für die eigentlich so angelegt, dass es über die gesamte Ewigkeit deines Vertrags so sein sollte. Und jetzt da kriegst du dann einmalig 90 Tage so hier, hasse Almosen. Das ist ziemliche Frechheit, finde ich.
Ja, aber es halt nochmal, ja, weiß ich nicht, 80% deren Usern unendlich Daten für einen Zeitraum geschenkt. Das ist halt einfach Käse.
Ja, kann man jetzt sich aktivieren, wenn man da reinfällt? Also du bist ja auch Telekom-Kunde, oder?
Ja,
auch.
Ja.
Genau, du hast die Wahl, es jetzt sofort zu aktivieren, seit 1.4. oder bis einschließlich 31.5. kannst du sozusagen den Start dieser 90 Tage hinlegen. Ich warte noch mit meinen 90 Tagen bis.
Ja, ich auch. Ist kurz vor Ende, so, damit es dann in
Richtung Sommerurlaub, genau.
Ja, ist der Plan.
Ja. Also jetzt im Homeoffice-Alltag
ist halt
brauche ich ehrlich egal. Gesagt die Daten
selbst,
im Moment
selbst nicht. Weiß ich nicht, die zweimal, wo ich in die Firma fahre, irgendwie habe ich jetzt letzte Woche irgendwie niemanden gefunden für die Mittagspause, habe ich irgendwie YouTube auf in der Mittagspause geguckt für 20 Minuten. Das ist halt auch nur ein paar hundert Megabyte. Das ist, irgendwie mit einem, ja, mit einem, was weiß ich nicht, 20 Gigabyte Vertrag oder was ich habe, ist es halt auch für, weiß ich nicht, lass es 8 Tage im Monat sein, wo ich dann in der Firma bin oder 10, da kann man das immer nochmal machen.
Ja, absolut.
Weißt du, auch, dann, selbst wenn ich 5 Gigabyte durchziehen würde. Ja, egal. Wir haben jetzt sogar meiner Schwiegermutter Internet gekauft, also jetzt habe ich fast überall.
Sehr gut. Ja, nee, stimmt schon. Also auch so FaceTime-Calls oder so haben, wenn du so Größenordnung 20, 30 Gigabyte im Monat zur Verfügung hast, dann verliert auch mal so ein FaceTime-Call von unterwegs seinen Schrecken.
Ja, mache also ich auch gerne. Gigabyte. Also gerade mit den Kindern, wenn man da irgendeinen Quatsch machen kann, ist das immer lustig.
Genau.
Und das sind ja dann auch nur, also lass es mal 5 Minuten sein. Also, dass sich die Kinder mal 5 Minuten mit jemandem über FaceTime unterhalten, das passiert ja nicht. Also.
Ja. Ja, aber trotzdem in Zeiten von 5G mit, ich weiß nicht, was was da bei der Telekom jetzt teilweise durchgeht, irgendwie 300, 500 Gigabyte oder sowas. Es ist halt vollkommen albern, dass wir da immer noch mitzählen. Also es sollte halt einfach schlichtweg über die Geschwindigkeit, die Preisdifferenzierung der einzelnen Tarife gemacht werden. Dann, was weiß ich, kriegst du 50 Megabit, 100 Megabit, 200 und volle Pulle oder so, dann hast du deine 5 Preisstufen und fertig. Und ja, dieses Abzählen von Bits, so als ob die irgendwann alle sind, das ist halt komplett
echt nervig. Ja, lächerlich.
Ja, naja. Ich hätte noch ein anderes Thema abschließend.
Ich habe auch noch eins.
Ja, gut, dann fange ich aber trotzdem an, weil ich schon die Kapitelmarke
für mich gleiche
angelegt habe. Juice, müssen wir natürlich drüber reden. Christoph, wir beide wären, wenn wir genommen wären, heute in Heidelberg gewesen mit der ESA und hätten da fantastische Vorträge über die neue Jupiter-Mission gehört, die, wenn alles gut geht, wenn ihr die Sendung hört, schon unterwegs ist. Für euch beide kann ich das noch sagen, morgen 14.15 Uhr ist der Start. Das heißt, wenn eure Kinder rechtzeitig aus der Kita zurück sind oder aus der, ihr habt ja noch Ferien, Christoph, oder?
Wir haben Ferien, ja. Also die Kita ist schon offen, also morgen ist Kita, aber der Große
Kannst auf jeden Fall mit ihm den Start gucken, also ich glaube um Viertel vor zwei geht die Vorberichterstattung los und um Viertel nach zwei ist der Start angesetzt. Mit einer ist
schlecht. Da bringe ich die Kleine gerade zu einem Kindergeburtstag.
Oh, nice. Mist. Ja, mal bei gucken. Uns ist um halb drei erst die Kita zu Ende, aber ich habe der Großen schon gesagt, dass wir morgen unbedingt Raketenstart gucken müssen, weil der ist ja morgen, wenn sie aus der Kita zurückkommt, ist der ja direkt dann. Wir gucken es dann einfach aus der Konserve sozusagen. Und ja, das ist eine krasse Mission, gell? Die fliegen irgendwie zu einem Jupiter-Mond. Ja, und ich habe heute mit ihr gesprochen. So, letztes Jahr hatte ein Cousin.
Wem hast du gesprochen?
Mit der Großen. Habe ihr das erklärt, dass wir das jetzt gucken und dass es morgen ist und dass aber da, wo sie hinfliegen, zum Jupiter, zu diesem großen Planeten, der bei ihr auf dem Platzset auch drauf ist, wo wir öfter drüber reden, dass sie ankommen bei der Mission erst, wenn wenn sie das große Fest hat, also die Konfirmation. Ihr Cousin hatte letztes Jahr Konfirmation, das war immer das große Fest von ihm und bla und so weiter. Und wenn sie dann das Fest hat, wenn sie 14 ist, dann kommen sie erst da an und heute, also morgen starten sie.
Das ist echt krass.
War irgendwie
krass, ja.
Und dann haben wir uns irgendwie noch auf YouTube zwei Ariane 5 Starts angeguckt und auch diesen Fehlstart von 96, wo sie irgendwie an irgendeiner Stelle Ariane 4 Daten mit reingefüttert haben und die Rakete dachte, oh nee, ich fliege jetzt gerade im 90 Grad Winkel, das ist nicht gut, ich spreng mal. Und die war einfach gut unterwegs, kippt dann zur Seite weg, also lenkt nochmal und dann schmeißt sie sich selbst weg. Das war echt fies.
Das war diese Nummer mit dem Cut-and-Paste-Code aus Ariane 4, ne?
Genau, ja, da haben sie irgendwie falsche Daten. Das habe ich versucht, ihr zu erklären, aber das hat sie nicht verstanden. Ja, und dann hat sie gesagt, die fliegen morgen, ich möchte da gerne mitfliegen. So, ja, nee, das geht nicht. Aber Papa, du könntest doch mitfliegen. Nee.
Ja, aber es dauert lang, bis ich wieder da bin.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja unbemannt. Also das ist kalt. Da oben.
Ja.
Ja, also für euch beide der Hinweis, morgen nicht vergessen, Start gucken um Viertel nach zwei. Und alle anderen können ihn vielleicht aus der Konserve gucken, wenn es euch denn interessiert, Raummissionen zu gucken. Ja.
Ja, cool, werde ich auf jeden Fall schauen. Logisch.
Freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Muss ich mir morgen gleich noch einen Blocker in den Terminkalender reinmachen. So, nein, ruft mich bitte keiner an. Ich gucke Raketen starten.
Sehr gut.
Mein Chef ist da auch so ein bisschen interessiert. Als ich mal bei denen war, bei der ESA war, bei einem von unseren Terminen, da muss ich ihm auch irgendwie lang und breit von erzählen. Ich bin mir sicher, der wird morgen auch da sitzen und gucken.
Sehr schön.
Ja, Christoph, du hast noch ein Thema.
Ja, kleines Thema. Kleinen Dank müssen wir noch ausrichten. Wir haben letzte Woche schon gesagt, Karel hat uns was geschickt oder mir was geschickt, ich weiß nicht. Er hat nicht nur mir was geschickt, sondern auch unserem Gast Jan. Der hat gestern, glaube ich, geschrieben oder getwittert auch, gell? Nee. Soweit ich weiß, aber hat es uns auch geschrieben.
Schon einen Tag länger her oder so.
Oder so. Ja, Montag hat er es mir geschickt. Hat ein Buch bekommen von seiner Amazon-Wunschliste mit einem Vermerk von Karel, der uns ja auch schon häufiger was geschenkt hat. Und
total cool.
Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen. Ich bin Sneakpot-Hörer und fand die Folge mit dir sehr unterhaltsam. Du scheinst ein spannender Mensch zu sein. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, es war okay, dass ich das vorgelesen habe, aber es ist ja keine direkt persönliche Information drin. Aber es, ja, super geil. Ja, also hier werden auch unsere Gäste beglückt von unseren Hörern. Das ist natürlich super nett und freut uns sehr. Und vielen Dank dafür. Und hat Jan vielleicht dazu bewogen, uns wieder mal aufzusuchen. Nein, ich glaube, dass das nicht nötig war. Ich glaube, dass er so oder so wiederkommt. Aber ja, freue mich auch schon drauf, wenn Jan wieder da ist. Das ist tatsächlich eine schöne Plauderei gewesen und hat sich sehr gut eingefügt hier bei uns.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, cool.
So, jetzt haben wir aber noch abschließend ein paar Themen zu besprechen. Ein Thema noch. Und zwar, was schauen wir in der nächsten Woche? Ich bin vermutlich nicht dabei, deswegen verzichte ich diese Woche aufs Vorschlagen. Und der Christoph schlägt für mich vor.
Genau, wir tauschen.
Oder wir tauschen, ja. So.
Ich schlage die Woche vor, Stefan nächste Woche. Ich habe schon die nächsten zwei Filme, diesen und den ich in 3 Wochen vorschlage oder 4 Wochen dann vorschlagen werde, vermutlich, außer es, keine Ahnung, wir werden sehen. Es sind beides geschichtliche Filme und hier geht es jetzt um Geschichte des 20. Jahrhunderts oder eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, die nicht im Krieg spielt. Das ist doch schon mal was, oder? Aber ich befürchte, es wird trotzdem harte Kost. Habt ihr eine Vermutung, was es sein könnte? Wir sind auf Netflix.
Warte.
Ja. Nochmal.
Geschichte,
aber nicht
20. Weltkriege? Jahrhundert, nicht Krieg.
Europa?
Ja.
Unsere
Lebenszeit und es betrifft so ein bisschen auch meine Geschichte, aber nicht so richtig. Also ich bin nicht Teil dieser Geschichte, aber ich bin ein bisschen Teil dieser Subkultur. Also ein bisschen.
Geologen?
Geologen, ich keine Ahnung.
Geschichtsgeologen?
Nee. Nein, wir begeben uns nach Norwegen, schauen aber einen amerikanischen Film. Ich glaube, hauptsächlich. Hauptdarsteller ist Rory Culkin, der Bruder von Macaulay Culkin, also Kevin. Und es betrifft die Geschichte der Band Mayhem, eine Black-Metal-Band des norwegischen Black-Metals, also die im Endeffekt den norwegischen Black-Metal groß gemacht hat oder zu dem gemacht hat, was es dann später wurde, in Kombination mit der anderen Band Burzum. Und das ist eine...
Das ist ein einprägsamer Name.
Sagt euch das was?
Nee, nicht so richtig. Also ich meine, ich habe den, ist mir schon mal vorgeschlagen worden oder angezeigt worden.
Also Mayhem und Burzum sind Bands, die, also dieses, was man heute Oldschool Black Metal nennt.
Also wir gucken Lords of Chaos.
Genau, wir schauen Lords of Chaos, richtig. Nicht zu verwechseln mit Lords of Metal. Und diese Bands sind bekannt dafür, dass die eben wirklich krass drauf waren, was diese Satanistengeschichte anging. Also die haben Kirchen angezündet, die haben sich zum Teil gegenseitig umgebracht, die haben Suizid ist da ein Thema, Selbstverstümmelung.
Bandmitglieder.
Aber eben auch, ich glaube, der Bandleader hat den anderen Bandleader getötet. Ich weiß jetzt nicht, welcher welchen getötet hat. Also einer von beiden, ich glaube, der Nee, ich kann es nicht sagen. Also von Van Mayhem und Burzum. Einer von beiden ist am Ende draufgegangen, aber ich glaube, es sind auch, haben sich auch Bandmitglieder selbst getötet und sowas. Also das, ich befürchte, es wird ziemlich krass werden, je nachdem, wie sie es darstellen. Es ist eine, so eine, also es ist keine Documentary, sondern es ist eine, wie nennt man das dann? Ein Biopic. Eben mit Rory Culkin. Ich, soweit ich das verstanden habe, ist das der Bandleader von Mayhem. Aber viel mehr weiß ich der nicht darüber.
Auf dem, also auf dem Shot hier in Netflix, wo sie da so in, so, einer, in so einem Keller stehen, der sieht ja unfassbar seinem Bruder ähnlich, ne?
Ja, ja, total. Also, das ist echt krass. Ja, bin gespannt, wie man das dann gucken kann, wenn so praktisch Kevin allein zu Hause spielt Black Metal in Norwegen, gell? Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob das, also ich meine, der kann ja sicher nicht Norwegisch, das wird ja wahrscheinlich auf Englisch sein, ja? Der Regie hat Jonas Åkerlund, also scheint irgendwie einen norwegischen Bezug zu haben, aber ist mit, ich gucke jetzt gerade.
Geografie, Drama, Horror, FSK 18.
Spielen ein paar Norweger mit. Wilson Gonzalez spielt auch mit. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ab 18? Ja, ja klar, es wird halt Blut und Mord und sowas wird schon Thema sein. Und brennende Kirchen. Weil das haben sie auch, glaube ich, reichlich gemacht. Also soweit habe ich es, so habe ich es in Erinnerung, dass die sind so die Bands oder die Band, die eben dafür bekannt war, diese Kirchenanzündungen gemacht zu haben und sowas. Das, wofür eben der Black Metal so verrufen ist, was in der Regel beim Black Metal ja nicht passiert, weil ich meine, Black Metal ist ja in der Regel Gepose, da ziehe ich mich ja mit ein. Also es ist ja, was dieses Satanismus-Gehabe angeht, es ist ja Quatsch eigentlich. Aber es gab eben schon auch die richtig derben, satanistischen, auch nationalsozialistisch übrigens, gell? Also Nationalsozialismus ist ja auch ein Teil des, nee, ist nicht, ist natürlich Quatsch, ist nicht Teil des Black Metal, aber es hat auch seinen Weg im Black Metal, gell? Weil das ist halt das absolut Böse und dadurch hat es eben seine Nische im Black Metal. Also gibt es ja eine extra Bezeichnung, glaube ich, NSBM oder sowas, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es so heißt oder irgendwie so ähnlich. Gibt es irgend so eine Abkürzung mit NS und Black Metal? Aber ja, also es wird, es könnte ein böser Film sein, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und ich weiß auch nicht, wie geschichtlich es ist, aber es ist eben nach einer wahren Geschichte, die so abstrus und wirr und brutal ist, dass man wahrscheinlich nicht viel dazu erfinden muss. Von daher kann es tatsächlich sein, dass es ziemlich, ziemlich true sein wird. Weiß ich nicht. Ich hoffe es.
Ist das schon länger so, dass Wilson Gonzalez zumindest in der IMDb und so in den Credits ohne seinen Nachnamen Ochsenknecht auftritt und einfach so tut, als würde er Wilson Gonzalez heißen?
Keine Ahnung.
Er heißt eigentlich Wilson Gonzalez Ochsenknecht.
Ja klar, das ist sein Vorname, Wilson Gonzalez.
Die IMDb scheint da nichts von zu wissen, dass er Ochsenknecht heißt. Das ist lustig.
Interessant.
Interesting.
Ja. Das stimmt.
Rory Culkin, siehst du mal. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit Rory Culkin gesehen.
Doch, ich glaube, wir haben schon mal einen Film mit ihm gesehen.
Echt?
Ich meine, ich kann mich dunkel erinnern, wo er vielleicht den kleinen Bruder von Macaulay Culkin, aber nee, das wäre ja Quatsch, weil der spielt ja immer den kleinen Bruder. Ich weiß nicht, ich habe so im Hinterkopf, ich hätte ihn schon mal irgendwo gesehen.
Du hast bestimmt eine Black Mirror hat er in einer Folge mitgemacht, die hast du mit Sicherheit gesehen.
Das könnte sein, ja, denkbar.
Ansonsten.
In Science hat er mitgespielt.
Habe ich den gesehen?
Science, Scream 4.
Sehe ich auch gerade, ja.
Oh, in Holzen hat er mitgespielt. Das habe ich ja gesehen, war toll.
Hast du auch gesehen, genau.
Diese Modeschöpfer-Sache mit, hier, mit dem Schotten. Ja. Das war es, glaube ich, so das Wichtigste, was er gespielt hat. Ja, wir werden gucken, wie harte Kost das ist. Ich bin gespannt.
Ja.
Stefan muss es sich nicht antun. Ja, ich muss auch sagen, das war auch mit ein Grund, warum ich es jetzt gewählt habe, dass es Stefan nicht angucken muss, weil ich habe ja bei Stefan so, es ist keine Mission, aber ich habe immerhin ja wenigstens den Samen in ihn gelegt, was Black Metal angeht, was Cradle of Filth angeht, wir haben ja damals dieses Konzert, glaube ich, auch geschaut, parallel, oder was er mir geschickt hat, wo ich auf dem Konzert war und dann hat er es mir geschickt oder du hast es mir geschickt und dann habe ich es noch geschaut und wo wir drüber gesprochen haben und du so gesagt hast, so, du verstehst, also es ist nicht deine Musik, aber du verstehst so grundsätzlich so, wie es aufgebaut ist und was, ja, also was so drin steckt oder so, gell?
Ja.
Dass es eben nur eine Uminstrumentierung von Musik ist, die du vielleicht auch hörst, gell? Oder die du auch verstehst wenigstens. Und das wollte ich dir jetzt nicht wieder nehmen durch dieses Oldschool Mayhem Black Metal, weil das ist halt wirklich hartes Zeug, was einem diesen Zugang kaputt machen könnte. Ja, so, ist ganz gut, wenn du es nie schaust.
Danke. Ich habe auch nicht und, so viel Motivation, ja.
Und so Selbstverstümmelung auf der Bühne und sowas, da sind die halt auch bekannt für das. Mal gucken. Mal gucken, wie hart das wird. Sehr gespannt.
Oh nee.
So diese Sachen, die man von Ozzy Osbourne halt so erzählt, gell? So mit der Fledermaus im Kopf abbeißen und sowas, das ist halt Kindergarten gegen das, was Mayhem gemacht hat. Ja, schauen wir mal.
Und trotzdem, so löst man weltweite Pandemien aus, wenn man so Fledermäuse.
Ja, genau.
Zum Kuscheln.
Die Idee ist nicht so hat. Gut.
Ja. Nein, lieber nicht machen. Gut, ja dann haben wir unsere Aufgabe für nächste Woche. Lords of Chaos. Ja. Ich bin mit einem Fragezeichen über dem Kopf, was ich davon wahrscheinlich halten werde, auch wenn Netflix der Meinung ist, dass ich damit 92% Übereinstimmung habe.
Ja, du bist easy, Frage, alter Rocker.
Gibst du locker 4 Punkte.
Die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, wie kann es sein, dass du diesen Film nimmst, wenn er von 2018 ist?
Was?
Und du deine Sonderregel für dieses Jahr
eigentlich. Scheiße, echt?
Oh. Fuck. Okay, soll ich einen anderen nehmen?
Ja, das ist weiß ich nicht.
2018. Das ist 2018.
Du bist hier der Meister.
Also du bist schon gesehen. Am strengsten eigentlich.
Habe ich nicht gesehen, ja. Mist. Soll ich den anderen nehmen? Der andere ist ganz neu. Da war ich sicher. Ich habe noch einen geschichtlichen. Komm, dann schaue ich den alleine. Ah, das habe ich nicht gesehen. Verdammt, das habe ich nicht gesehen. Okay, nee, das geht nicht.
Ich habe die Abmoderation angefangen, dann steht die 92% und direkt dahinter steht 2018. Und da dachte ich, was mache ich jetzt mit dieser Information?
Scheiße. Okay, nee, dann geht das nicht. Bob, ich empfehle ihn dir zu schauen, weil ich werde ihn schauen und werde ihn besprechen. Ich habe noch einen anderen geschichtlichen Film, ist kein Problem.
Jetzt wird es noch schlimmer.
Jetzt wird's noch schlimmer, keine Frage. Warte mal. Wir sind weiter auf Netflix, hier 2023, also hier kann man sich nicht beschweren, ja? Diesmal 8.
Okay.
Ist auch nicht ganz, ist zwar Geschichte, ich glaube, es ist mehr, ist wahrscheinlich weiter weg von der Realität. Ist mehr so, wie nennt man das? So. Inspired by, genau. Wir schauen The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, was der abschließende Film ist, der Last Kingdom Serie. Also die Serie, die ich hier auch schon mehrfach besprochen habe, also Wikinger 10. Jahrhundert. Und eigentlich hauptsächlich nicht Wikinger. Und ich glaube, diese Wikinger spielen hier auch keine Rolle mehr, sondern es geht um die Entstehung von England, wie England zu England geworden ist und eben aus den 7 Königreichen und sich eben geeint hat zu England. Und ist halt klassisches Schlamm und Leder. Gell? Und ich habe keine Ahnung, wie gut sich das schauen lässt, wenn man die Serie nicht gesehen hat. I don't know.
Der Bob wird das für dich ausprobieren.
Deshalb Bob wird das ausprobieren. Wir werden also nächste Woche dann die einen haben, der den Hintergrund gar nicht kennt und das einfach als Film sieht und einen Fanboy der Serie. Mal gucken, wie unterschiedlich wir das rezipieren. The Last Kingdom. Seven Kings Must Die.
Ja, okay. Habe ich jetzt geguckt, ab FSK, wie viel der ist, aber der hat keine Freigabe von der FSK.
Ja, der läuft erst ab Freitag.
Naja, da ist TVMA gelistet für Amerika. Ich weiß nicht genau, was das für ein Äquivalent ist. Also die werden unabhängig voneinander bewertet, aber so Pi mal Daumen, was man da so
Ja gut, ist halt Schlachtengedöns, da haben die Amerikaner, glaube ich, nicht so viel Problem mit, gell? Als mit Okkultismus und Satanismus und sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Also könnte sein, dass das, und Sexualität war, glaube ich, in dieser Black-Metal-Szene auch Thema. So war auch, soweit ich weiß, so eine Mods-AIDS-Welle, die dann nochmal Oslo und Umgebung überschwemmt hat, soweit ich weiß. Aber das ist jetzt dünnes Eis, aber ich meine, mich zu erinnern, dass da was war. Das heißt, da kann auch durchaus Sex ein Thema sein. Also ich empfehle trotzdem, diesen Black-Metal-Film zu schauen, aber der nächste Headliner ist The Last Kingdom.
Alright. Jetzt habe ich meine Abmoderation endgültig verloren.
Konnte genau. Das passieren, dass er 2018
das ist also wirklich
fassungslos.
Wirklich
dass ich das gemerkt habe.
Muss ich eigentlich irgendwas wissen für The Last Kingdom, Seven Kings? Also irgendwie so Vorgeschichte oder so, weißt du ihn selber nicht, ne?
Ja, genau, das
oder,
ist das
interessant.
Nee, ja gut, wir haben halt diese charismatische Figur Uhtred, dessen Geschichte ist, dass er hauptsächlich durch sein intriganten Onkel seinen Adelstitel verloren hat und seine Burg verloren hat, seine Ländereien verloren hat in Northumbria, also ganz im Norden von dem späteren England. Und seine Mission ist es, das irgendwann wiederzubekommen, also Bebbanburg wieder zu erringen. Und da ist sein Weg der, dass er erstmal als Kind von Wikingern entführt und aufgezogen wird und deswegen dann immer so eine Zwitterfigur ist, dann später als er auch eben wieder für die Sachsen kämpft, also für die späteren Engländer, für König Alfred den Großen erst und dann für seinen Sohn, ich glaube jetzt auch noch für seinen Sohn, ich glaube der stirbt jetzt, soweit ich weiß, ja, er ist halt so halb Wikinger, halb Sachse, so beides nicht so richtig, aber irgendwie beides auch doch. Und ist halt ein begnadeter Feldherr und altert nicht. Also spielt jetzt, glaube ich, in der letzten Staffel war irgendwie seine Tochter dann auch, hat auch geheiratet und war schon lange verheiratet und so. Und er sieht halt immer noch aus wie 32 oder 35. Er müsste halt mittlerweile irgendwie Ende 60 sein oder so. Egal, er ist immer noch der jugendliche Liebhaber. Und was auch tatsächlich eine Kernqualität der Serie war, laut meiner Frau, gegenüber Vikings, weil es halt einen sympathischen, gut aussehenden Protagonisten gibt. Und das ist er, kann man nicht anders sagen. Mehr muss er eigentlich nicht wissen. Und gut, er ist immer Spielball der Intrigen der Könige. Der König von Wessex, der eben dann später der König von England irgendwann werden soll, der ist halt immer, egal welcher, ist immer ein intrigantes Arschloch, ein bigottes, an dessen Versprechungen man besser nicht glaubt. Aber ja, so ist das halt. Ist klassisches Schlamm und Leder, Intrigen und so weiter.
Okay, dann nehmen wir dieses Vorwissen so mit in die nächste Sendung. Das hier war die 775. sneakpot.de für die Kommentare. Nächste Woche dann ohne Stefan und ohne Hauptfilm aus Norwegen. Dafür ein mit Wikingern, das bleibt im Thema. Und
ja, stimmt.
Wir danken fürs Zuhören. Schaltet gerne wieder ein, sneakpot.de oder in eurem Podcatcher der Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Was ist der Stefan?
Offensichtlich
weg.
Da ist er wieder.
Ach, da ist er wieder.
Du musst noch Tschüss sagen.
Tschüss.